dedicated to all the ravers in the nation.
Herzlich willkommen zu Sendung 3 in Quarantäne. Sendung 53 von 285. Wir grüßen euch. Hallo Robert, hallo Anja.
Hallo Carsten.
Hallo Carsten,
hallo Anja.
Hallo.
Ach, hallo Robert, Na? Ja Mensch.
Ja, Mensch.
Ich mache noch schnell hier so ein Twitter, wie heißt es? Instagram.
TikTok.
Oh nee, jetzt habe ich hier, ich wollte hier noch schnell den Leuten zeigen, wie wir... dass ich aufnehme. Aber naja, ich merke, dass ich jetzt nicht zwei Sachen gleichzeitig machen kann. Merkt ihr das auch? Man wird irgendwie älter in der Quarantäne, oder?
Dümmer.
Ich.
Jeden Tag.
Generell, ne? Das ist so ein Ding.
Vor allem Konzentration lässt nach, habe ich festgestellt. Wenn dann doch ab und zu mal so ein Fitzelchen Arbeit ansteht, die ich machen muss, dann ist immer so ein bisschen, es dauert länger als gewöhnlich, sich wieder reinzudenken.
Echt?
Also habe ich festgestellt. Na, also ich bin ja im Gegensatz zu euch, habe ich ja keinen Arbeitgeber in dem Sinne, sondern bin auf Aufträge angewiesen und die waren ja in den letzten Wochen etwas rar und ab und zu kommt jetzt mal wieder ein bisschen so Kleinigkeiten, so mal für einen Tag und so oder auch mal nur für zwei Stunden und dann brauche ich aber, habe ich festgestellt, länger als vorher, um mich wieder in so einen Arbeitsmodus zu versetzen. Also weißt du, dass man sich an den Schreibtisch setzt und dann auch konzentriert sich darauf, was man machen will, dass es auch jetzt nicht zum Spaß ist, sondern einfach nur, um Geld zu verdienen. Das dauert irgendwie länger als sonst.
Herzlich willkommen in meiner Arbeitswelt, jeden Tag.
Ja gut, aber bei dir sind es ja im Zweifel noch äußere Einflüsse, um es mal, um die Kinder mal so zu nennen.
Nee, ich bin ja seit fast zwei Wochen, glaube ich, wieder jeden Tag im Büro. Ist auch insofern ganz cool, weil ich dann mal rauskomme und auch mal so ein bisschen Bewegung habe. Trotzdem ist es, man steht halt auf und dann schwinge ich mich auf mein Fahrrad, dann fahre ich ins Büro, dann mache ich Arbeit, dann fahre ich mit dem Fahrrad wieder zurück und sitze zu Hause und das jeden Tag. Meine Highlights sind Edeka, manchmal auch DM oder andere Lebensmitteldrogerie-Fachverkäuferschaften.
Fleischfachverkäuferinnen.
Nee, also es ist wirklich auch so, also. Ah.
Aber ich glaube, das beschreibt es ganz gut. So.
Ah.
Ja. Ja. Ich habe einen ganz interessanten.
Ist ja nur noch wenige Monate.
Ist ja nur noch ein Jahr. Dann haben wir es geschafft.
Ich habe einen Artikel in der Zeit gelesen von einer Na, wie sagt man das, wenn man Bücher schreibt so, dann ist man
Autorin?
Ja ein Literat. Ja, genau.
Muss man so machen, ja. Anja? Ist das die Quarantäne-Demenz?
Ja, es ist ganz schlimm. Also eine junge Autorin schrieb, wie sie so die Phasen, sie hat so die letzten Monate und die Gegenwart in Phasen unterteilt. Wie diese erste Phase, in der wir dann alle sagten, ja, Mensch, okay, jetzt stehen wir schon irgendwie durch und man fauchte sich vielleicht hier und da ein bisschen mehr an. Sie beschrieb das, weil sie bei ihrer Mutter wieder eingezogen ist. Dann gab es so eine Wutphase auch, der man dann halt sagt, es kann doch wohl nicht wahr sein, du scheiß Virus, du machst mir ja alles kaputt, ich hasse dich. Und jetzt ist so eine Phase, also die anderen Phase habe ich jetzt leider vergessen, aber die letzte Phase ist Depression. Und da habe ich so gedacht, ja.
Da hast du dich wieder gefunden.
Also finde ich diese Beschreibung von Phasen sehr schön. Habe ich auch getwittert, falls es jemand interessiert. Der ist natürlich auch aus der Sicht einer künstlerisch schaffenden Person geschrieben. Also sie beschreibt da ja vor allem, also ich finde mich da in den ganzen Punkten natürlich wieder, weil sie ja zum Beispiel auch keine Lesungen hat oder sowas und ihre Freunde genauso vermisst und all dieses Dinge, die halt jetzt, die auch mein Berufsleben ja eigentlich für mein Berufsleben wahnsinnig wichtig sind halt Veranstaltungen, die nicht stattfinden. Und jetzt habe ich so gedacht, ja, jetzt bin ich auch in so einem, ja.
In so einem unbeschreiblichen.
Ich gehe mal spazieren.
Genau. Aber Helge Schneider hat ja auch gesagt, ne, dass er, also der hat doch auf Facebook so ein Video veröffentlicht, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Nee, Facebook bin ich nicht.
Ja, okay. Aber das hat ja auch dann aus der Facebook-Bubble heraus seinen Weg gefunden.
Ja, das klang jetzt ein bisschen der Netten, aber die haben es natürlich nicht mitbekommen. Sorry.
War auch bei MeinVZ.
Genau. da hat er gesagt, er begreift sich als Arbeiter, also als künstlerisch schaffender Arbeiter, und er, ein Teil seiner Arbeit ist halt der Auftritt vor Publikum, und dadurch, dass da das gerade nicht geht und auch auf absehbare Zeit nicht gehen wird, ist er jetzt wahrscheinlich einfach in Rente, also im Ruhestand sozusagen. Hat sich quasi mit einem Facebook-Video mehr oder weniger verabschiedet, also von seiner Karriere und allen, die ihn
da. Oh Gott. Ja, und das habe ich nicht mitbekommen. Oh Gott, das ist ja jetzt gerade hart.
Ja, ja. Aber ich meine,
das trifft mich sehr.
Ich bin mir sicher, dass er nochmal dann in einem Jahr oder so vielleicht nochmal zwei, drei Abschieds, also, ich weiß nicht, wie sagt man eigentlich, gibt Helge Schneider Konzerte? Kann man da Konzerte sagen? Ich meine, ich weiß, er macht Musik, aber Performance.
Ich glaube, er selbst würde das als Konzert
Auftritt wahrscheinlich. Ja. Auftritte. Ja, Auftritt ist schön neutral. Ja. Ja, aber wahrscheinlich würde er es selber als Konzert. Ja, also ich bin mir sicher, es wird nochmal zwei, drei Auftritte von Helge Schneider geben. Aber das sage ich jetzt natürlich, ohne dass ich Helge Schneider kenne. Er hat auch erwähnt, dass er ja jetzt irgendwie, nächstes Jahr wird er 65, glaube ich, hat er gesagt. Also, oder dieses Jahr schon, ich weiß gar nicht. Aber im besten Rentenalter. Also insofern, irgendwann hat man vielleicht auch die Schnauze voll. Selbst als Kreativschaffender.
Ja.
Ich bin bloß am Rande mitbekommen, letzte Woche gab es auch irgendwie so ESC-Methadon im Fernsehen. Ne?
Ja, ich habe es auch bloß auf Twitter gesehen und es war weniger auf Twitter los als sonst.
Echt? Da hat er auch irgendwie einen Auftritt gehabt für diese Pro7-Sendung, wo irgendwelche nationalen Stars, glaube ich, aus irgendeinem Grund irgendein Land vertreten haben, weil sie da schon mal im Urlaub waren oder so. Und der ist für Deutschland aufgetreten.
Komischerweise 300 Mallorca-Vertreter.
Ach, ernsthaft, Helge Schneider hat bei diesem ESC-Metadon, wie du es nennst, mitgemacht?
Ja, genau.
Ach, das ist ja cool.
Er hat dort als deutscher Vertreter irgendwie einen Song wiedergegeben. Er hatte einen Auftritt.
Ja, das stimmt.
Aber das wäre ja eigentlich lohnenswert, sich da hätte ich ja, warum kriege ich sowas nicht mit? Dabei hänge ich doch so viel.
Du bist nicht auf Facebook, das ist das Problem.
Ich auch
ja,
nicht.
Nee, aber auch so.
Ja, aber es ist ein bisschen komisch, weil eigentlich hätte man ja gedacht, gerade so kreative Menschen, die irgendwie jetzt nicht, wie Anja sagt, irgendwie von Auftritten leben oder zumindest genug Geld zurückgelegt haben, dass sie jetzt so eine Phase, wo keine Auftritte möglich sind, finanziell gut überstehen, hätte man ja eigentlich gedacht, da kommt jetzt voll die kreative Explosion in der Zeit, wo alle Zeit haben. Ne? Aber bisher ist das alles, also bis auf das irgendwie ein paar
Hollywood-Stars.
Ja, okay. Kreative Explosion. Ja, genau.
Ja, das stimmt. Das haben wir alle, glaube ich, am Anfang so ein bisschen vermutet. Das ist
aber irgendwie noch nicht so viel rumgekommen.
Dass man das jetzt nutzt. Man hat sich ja früher auch schnell mal beschwert, dass man diese Zeit für sich, um seinen kreativen Sinn irgendwie Gedanken so vollen Lauf zu lassen, sich dem hinzugeben. Das gab's ja vorher manchmal nicht oder hat man gerne mal so gesagt oder vorgeschoben meinetwegen. Ah, ich schaffe ja immer nicht und so. Aber ich bin ja jetzt keine Künstlerin, aber jemand, der kreativ arbeitet. Und ich merke schon, dass das offensichtlich zu meiner kreativen Leistung und Arbeit auch der enorme und intensive Austausch mit anderen Personen und der Blick auf die Blickwinkel von woanders auf mich, auf anderes und so offensichtlich ganz doll darauf Einfluss nimmt, wie ich meine Arbeit mache oder wie ich kreativ bin. Weil ich merke auch, dass es irgendwie, ich habe so eine Resignation, also in meinem aktuellen Fall ist es natürlich so, ich arbeite für ein Kulturmagazin, das davon lebt, darüber zu berichten, wie Künstler etwas schaffen in einer Gemeinschaft vor Publikum oder. Und es ist auch langweilig, irgendwie das 100. Quarantäne-Kunstvideo zu zeigen und irgendwie Zoom-Interviews mit denen zu machen. Und auch in dem Austausch mit allen Künstler-Schaffenden merkt man auch, dass da so ein, also da wir schwanken ein hin und her und sind ambivalent und müssen uns irgendwie aufraffen und wissen nicht. Und das ist schon irgendwie, ich kann das ganz schwer beschreiben, vielleicht kann das irgendjemand nachvollziehen, aber es ist der Antrieb ist kein Antrieb gerade da, weil man nicht weiß, wofür, also ja, ich meine, mein Fernsehpublikum, das gibt es, aber ja, es ist irgendwie eine komische Zeit. Ich glaube, dass ich da sogar recht stellvertretend für einige sprechen kann, die.
Ich fühle mich da auch schon durchaus repräsentativ.
Ja. Ja, naja, man hat halt auch dieses, man bewegt sich immer in demselben Raum oder wie ich sogar meinetwegen auf derselben Kilometerstrecke da morgens und abends von mir zum Büro. Und es ist, es gibt für mich und es gibt keinen Austausch. Ich bin nur Beobachter und ich könnte natürlich ständig einen Tweet darüber absetzen, was ich gerade beobachtet habe und dann noch eine lustige Logline dazu, aber es ist es ja jetzt alles nicht. Das irgendwie ist es, dadurch, dass man nicht weiß, wann man das wieder jemandem präsentieren kann. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Ihr merkt schon, mir fehlen die Worte. Naja, die Wörter, wie man eigentlich sagt. Naja.
Ich bin ganz.
Geht bestimmt bald besser.
Zur Zeit fallen ganz, ganz viele Meetings aus, von denen ich vorher immer schon nicht wusste, warum sie überhaupt stattfinden. Dieses typische, dieses Meeting hätte auch eine E-Mail sein können. diese Baubesprechung. In der Zeit, in der man dann viel schaffen könnte und trotzdem nicht viel mehr macht, weil die Antriebslosigkeit gerade so hoch ist wie. Wie war es bei dir, Robert? Ja, dass man sich nicht so richtig.
Na, die Konzentration, der Fokus fehlt irgendwie.
Ja, das genau. Ist so, ja. Die Konzentration habe ich teilweise auch in der letzten Woche versucht mal zu nutzen, hier zu Hause ein bisschen auszumisten. Also diese Antriebslosigkeit umzumünzen. Bin dann aber gescheitert, nachdem ich mit meinem vollen Auto irgendwie am Werkstoffhof irgendwie stand und die Polizei weitergeleitet. Da stand die Polizei auf der Straße und hat gesagt, nee, Sie bitte weiterfahren, Sie können jetzt hier nicht auf diesen Hof einbiegen, ist alles voll und staut sich gerade zurück. Ja, diesen Versuch habe ich zweimal unternommen und jetzt beschlossen, dass ich erstmal diverse Kartons und so auf dem Dachboden weiter lagern werde.
Achso, ich wollte gerade fragen, ist dein Auto voll, oder?
Ja, nee.
Hatte ich euch in Quarantäne-Folge 1 nicht auch sogar von meiner Wertstoffhof-Situation erzählt?
Ich habe es aber im Zweifel schon wieder vergessen, weil.
Also ich hätte gedacht, dass es mittlerweile besser geworden ist, weil als ich gerade wieder nach Berlin kam und dann auch dachte, hier voller Tatendrang, jetzt kommst du wieder an, jetzt richtest du es dir zu Hause so richtig schön ein, jetzt schmeißt du den ganzen Kram raus und da ging es mir so richtig gut und Power hier und alles. Und dann hatte ich ja auch so diverse Möbel zerlegt und Kram aussortiert und das hatte ich auf jeden Fall andeutungsweise berichtet. Und dann bin ich auch nach Tempelhof gefahren. Und da war die Schlange ist so enorm lang, dass ich dann kurzerhand beschlossen habe, nach Rummelsburg zu fahren. Und in Rummelsburg kann man halt ein bisschen besser anstehen. Und
kommt die Kommode einfach in den Landwehrkanal, ist doch kein Problem.
Naja, so machen wir das ja hier eigentlich in Neukölln, ne? Also ist ja eigentlich Quatsch, dass ich und dann machen wir Kunst draus auch, ne? Also man sprüht ja dann auch gerne irgendeinen Spruch drauf. Ich bin aber dann trotzdem noch zum anderen Wertstoffhof und die hatten in der Zeit, vielleicht ist es mittlerweile wieder anders, auch irgendwie verkürzte Öffnungszeiten aufgrund der Pandemiesituation. Ja, ja, ja. Und dann habe ich eine Stunde gebraucht und habe es gerade, bin genau um 14.02 Uhr vom Hof gerollt und bin zum Glück alles losgeworden. Also, aber das, da habe ich jetzt gedacht, 2 Monate später geht es jetzt also besser. Nee, 1 Monat, anderthalb.
Bei uns hier am Stadtrand ist die Situation nicht besser geworden.
Man soll auch nicht unterschätzen, wie viel Müll in so einer Stadt anfällt. Und wenn jetzt alle, so wie Carsten, auf die Idee kommen, ey, ich habe gerade Zeit, ich müsste mal aus, da kann wahrscheinlich schon ein bisschen Anstehzeit zusammenkommen.
Bei mir wird seit 3 Wochen der Glasmüll nicht abgeholt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich muss jetzt meinen Glasmüll selbstständig entsorgen, wie in Hamburg.
Wie in so einem dritte Weltland.
Ich glaube, ich takt. Nee, das ist auch irgendwie kurios. Und dann haben aber trotzdem viele Bewohner das irgendwie ignoriert und den ganzen Müllplatz vorher mit sämtlichem Glasmüll vollgestellt, bis dann der Hausmeister einen Zettel hinhing.
Zu verschenken.
Kreative Ideen mit Glasmüll. Nee, dass es ja irgendwie Quatsch ist und man solle doch einfach entweder die Glascontainer 10 Meter in die Richtung oder 20 Meter in die andere Richtung nutzen. Und keine Ahnung, was da das Problem ist.
Ich lauf doch nicht 10 Meter, um meine Glasmüll loszuwerden. Wo sind wir denn hier?
Dafür
bin ich 89 nicht auf die Straße gegangen.
Das ist ja ein unheimlicher Luxus, den diese Stadt hier hat. Weil wirklich auch in Hamburg und in München und in Leipzig, wo ich ja schon lebte, hatten wir das nicht. Da musste man immer sein Glasmüll und auch sogar sein Papiermüll größtenteils zu so Sammelstellen bringen. Ja.
Das haben wir ja früher auch gemacht, ne? Zero gab's ja, konnte man ja alles hinbringen. Das müsste
was,
man eigentlich.
Zero?
Kennst du nicht? Bist du da noch zu jung für?
Ja.
Das hatten wir doch schon mal als Thema, ne? Zero, genau. Bei mir saß die Emmy als Belohnung am, an meinem Tisch in der Schule, in der Klasse, Klassenraum. Zero war die, sekundäre, weiß ich nicht, Google mal. Wertstoffannahme und Verwertungsstelle.
Kombinat Sekundär-Rohstofferfassung.
Ja, genau. Und da konnte man halt sein Glas, Papier und weiß ich nicht, wir konnten auch.
Na, Dosen, Glas, Papier, Flaschen, alles,
also genau,
Flaschen,
Metall.
Ja, genau, Altmetall, also so alte Schienen, die man noch hatte, konnte man alles mittragen.
Und was hat man? Hat man was dafür bekommen?
Ja, Geld. Also da, wir haben immer einmal alle, ich glaube 2 Wochen oder so, sind wir haben ja schon im Osten damals in so etwas größeren Häusern gewohnt, ne? Und sind dann einmal in unserem Aufgang und im Nachbaraufgang hoch und runter und bei allen Nachbarn geklingelt und haben halt von den Sufis die Flaschen vom Balkon geholt und sind dann zur Zero-Stelle und dann haben wir uns davon Eis gekauft, von den paar Pfennigen, die wir da bekommen haben, für die 800 Kilo Rohstoffe, die wir nicht geschleppt haben.
Also bei uns wurde es direkt in der Schule gesammelt, größtenteils. Und das wurde dann auch in Geld umgesetzt und dann nach Nicaragua geschickt zu unserer Partnerschule irgendwie, um da die Schule aufzubauen wieder oder so.
Ach guck mal, auf Wikipedia gibt es sogar eine Preisliste. Ich weiß gar nicht, wie aktuell das oder wie gültig das ist, aber das soll von 1985 gewesen sein. Und da gab es für Zeitungen, Zeitschriften und Wellpappe 30 Pfennig pro Kilogramm. Also musstest du bloß ein Kilogramm Zeitungen sammeln. Und da gab es dann schon, warte mal, ich glaube, ein Eis hat damals 5 Pfennig gekostet. Das wären dann also 6 Eis gewesen für ein Kilo Zeitungen.
Ah, das ist ja klasse. Also ich erinnere mich witzigerweise auch, dass ich in der Grundschule eine Freundin hatte, die Franzi. Die hat mich auch immer so gefragt, ob ich denn ihr mal Papiermüll mit in die Schule bringen könne. Mhm. Oder sie hat mich dann auch irgendwie nach alten oder Zeitungen, die ich immer in der Schule gelesen habe, wollte sie dann immer haben. Und irgendwann hat sie mir gesagt, dass sie das auch sammelt und dann kriegt sie irgendwo Geld dafür und da spart sie für ein Auto oder so. Und,
ein Pferd.
Das gab es also in den 90ern irgendwie in der Form auch noch.
Das gibt's auch heute noch.
Ja, gibt's auch heute noch.
Mein Opa sammelt auch immer meine Großeltern hatten, Kindergarten ist ja falsch, aber meine Oma war Kindergartenleiterin und mit diesem Kindergarten ist mein Opa heute auch noch verbunden, einfach aus Nostalgie sozusagen oder halt, weil man halt noch die Leute kennt, die den dann jetzt betreiben. Und die sammeln jetzt, oder er sammelt immer auch bei Nachbarn, lässt sich mitgeben, so ganz viel Zeitungen, auch so gebündelt und bringt das dann auch immer irgendwo hin, wo, weiß ich allerdings ehrlich gesagt gar nicht, und kriegt dann da immer Geld und das macht er dann einmal pro Quartal oder so. Diese Kasse kommt dann in den alten Kindergarten als so, hier könnt ihr euch Stifte von kaufen und was halt so anfällt für die Kiddies, so was sie halt brauchen und nicht im Budget drin ist.
Genau. Das ist ja klasse, das mache ich gleich mal. Das nehme ich mal.
Nimm's mal auf.
Nehme ich mal mit.
Also bei uns an der Schule ist es tatsächlich immer noch so, da stehen, glaube ich, also der Schule meiner Kinder, da stehen 5 oder 6 so einen großen blauen Container und da kann man jeden Morgen Papier mitbringen, das wird dann gewogen. Dann ist noch so ein kleiner Contest irgendwie, die Klassen treten gegeneinander an, wer am meisten Papier sammelt. Und
10 Punkte für Gryffindor.
Ich glaube, es sind tatsächlich irgendwie über 10 Cent pro Kilogramm Altpapier.
Wo bringen die das denn dann hin heutzutage? Ich weiß gar nicht, wer sowas sammelt heutzutage.
Na, es gibt direkt so Wertstoffhöfe, die das dann irgendwie annehmen. Also bin nämlich dann auch mit meiner Ladung Pappe, mit der ich zu dem Wertstoffhof wollte.
Ah, wolltest du Geld einsammeln?
Nee, habe ich gedacht, dann bringe ich jetzt den Scheiß halt zu so einer Papiernahmestelle. Da gibt es bei uns in der Nähe auch so einen Hof und da stand dann draußen ein großes Schild, Pappe 5 Euro pro angefangenen Kubikmeter. Und ich mich schon gefreut, aber es ging darum, dass man 5 Euro bezahlen muss, wenn man die loswerden will.
Oh.
Ich wollte bloß noch kurz erzählen, die Emmy, die an meinem Tisch saß, war praktisch ich glaube, es war ein Elefant und das war das Maskottchen.
Wie redest du denn von deinen Mitschülerinnen?
Das war das Maskottchen von der Zero.
Aha, sehr klasse. Du sag mal, Carsten, habe ich mal eine Frage, ja?
Ja.
Ich habe, seitdem ich ausgemistet habe, hier eine große Kiste mit Dingen. Habe ich wahrscheinlich auch schon erwähnt, aber ich bin noch nicht weitergekommen mit meiner Swatch-Uhrensammlung und meiner Ü-Ei-Figuren-Sammlung und meiner Briefmarkensammlung, die ich auf keinen Fall behalten will, aber ich weiß, die kann ich ja nicht wegschmeißen, die Sachen. Hast du da auch so Sachen, die du sagst, die müsste ich jetzt eigentlich zum Flohmarkt, eBay, Kleinanzeigen oder was auch immer bringen oder hast du einfach wirklich nur Müll aussortiert?
Ich habe letzten 2 Monate ganz viele Sachen bestellt so über Amazon und Co. Und habe ganz viele Kartons, die ich erstmal loswerden wollte. Aber ich habe auch noch ganz viel Müll, das wäre der zweite Step.
Carsten sammelt Kartons.
Da der erste Step schon so in die Hose ging, das Zeug loszuwerden, werde ich den zweiten Step hier wirklich mal den Dachboden frei zu machen von dem alten Müll, den ich tatsächlich habe. werde ich gar nicht erst angehen. Jedenfalls nicht in den nächsten 2 Jahren, bis Corona vorbei ist.
Solange hält der Dachboden noch.
Wir haben ganz viel Spielzeug so an den Kindern, was sie nicht mehr bespielen, was wir gerne mal verkaufen würden, aber irgendwie.
Aber das ist doch dann so der Klassiker, den man so auf Kindergartenflohmärkten loswerden, ne? Also so,
ja,
die dann quasi so intern rundgetauscht werden.
haben wir auch eine Zeit lang gemacht, dann entweder das oder es gab dann halt direkt so, oder gibt es so eine organisierten Flohmärkte natürlich an den Schulen, Kindergärten. Man hat immer relativ viel Zeit und Arbeit reingesteckt und du bist am Ende dann irgendwie mit 50 Euro verdienst, was okay ist, ja, sind 50 Euro.
Die du aber vorher halt schon dafür, in den Kuchen investiert hast, den du gleichzeitig noch gemacht hast.
Den auch mitbringen musst, genau.
Die Standgebühr.
Zwei Tage Arbeit reingesteckt, genau.
Mit anderen Worten, ja, ein eklatantes Minusgeschäft, so ein Kindergarten.
Mir geht's ja nicht mal darum, irgendwie groß den Reibach zu machen. Ich würde nur gern die Sachen nicht wegwerfen. Und ich glaube, dass
sie
halt.
Ich frage, ob ich die haben will. Ich will deine Briefmarkensammlung nicht.
Nee, aber was mache ich denn jetzt bloß?
Hast du die mal schätzen lassen,
nicht,
die Briefmarkensammlung?
Na, wie, wo, da fängst du ja schon an. Wo geht denn da hin? Sag
zu
mal.
Zu einem Briefmarkensammler.
Ja, da ich habe hier tatsächlich.
Gibt doch hier Laden. Bares für Rares da beim ZDF. Da kannst, ja, da kannst genau. Du doch, die haben da auch immer so Experten, die müssen ja auch irgendwo herkommen, die dann solche Sachen schätzen.
Ich sag mal so, diese eine blaue Mauritius, die du uns mal gezeigt hast.
Genau. Ich glaube, die ist schon so 5 Mark Ost wert.
Ja, also.
Das ist ehrlich gesagt gar nicht, aber da muss es doch irgendwo so Philatelie-Experten, ne? Das ist doch, da gibt es doch bestimmt im Internet auch Ansprechstellen. Ich weiß nicht, ob man den dann da hinschicken muss, so nach dem Motto, ja, schicken Sie uns mal zu, wir schätzen die. Aber irgendwo muss es doch so eine Möglichkeit geben, so eine Sammlung mal schätzen zu lassen.
Na, ich glaube halt auch, da ist ja jetzt nicht nur irgendwie die. Also da sind sehr viele Briefmarken, die natürlich aus der DDR und den Bruderstaaten und Freundschaftsländern stammen.
Ja.
Also, und auch viele aus Indien. Aus Indien der 70er Jahre.
Traue ich mich zu fragen, wie du an die gekommen bist?
Ich habe die von meiner Mutter bekommen. Also die habe ich als Kind schon von ihr bekommen, weil sie wiederum als Kind auch Briefmarken gesammelt hat.
Okay.
Und jetzt da kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sagt, Mensch, dafür gebe ich mal 50 Pfennige oder so. Aber also oder irgendjemand sich daran erfreut, aber weil die irgendwie wegzuwerfen, so 50 Jahre alte Briefmarken.
Hier, ich habe mal parallel gegoogelt hier. Ich habe folgende Tipps für dich von einem Experten der Philatelie, eines Auktionshauses. Also insofern kannst du sogar deine Briefmarken versteigern lassen, falls sie was wert sind. Also hier steht, fangen Sie nicht an, die Briefmarken zu sortieren. Ich glaube, da bist du sowieso sicher vor. Briefmarken nicht aus dem Album nehmen. Lösen Sie keine Marken von Briefen ab. Schneiden Sie keine Briefmarken aus. Schmeißen Sie erstmal nichts weg. Und lagern Sie die Briefmarkenalben an einen trockenen Ort. Das ist für Leute, die Briefmarken geerbt haben und wahrscheinlich ähnliche Experten sind wie wir für Briefmarken.
Ja, also sie sind alle schon im Album, ja.
Also, okay,
ja.
Genau. Also du sollst nichts wegschmeißen und dann sollst du mal die Experten drauf gucken lassen. Und dann sagen die, hier sind 5 Mark dafür oder so, keine Ahnung. Mhm. Und versteigern sie dann für 500.
Ach krass, früher, als ich in den 90ern Briefmarken sammelte, hieß es immer, man soll die da ablösen und dann ins Album reinmachen.
Ja, aber ich glaube, die Tipps sind, glaube ich, nur, dass du dann nicht wenn dann so jemand wie ich mit zwei linken Händen rangeht, dass der nicht die Briefmarken kaputt macht. Also.
Okay.
Wenn du sie mit Wasserdampf, ne, schön über dem Kocher ablösen und dann ins Album rein und so. Das geht,
nee,
schon.
Waren immer im Wasserbad.
So wie ich früher die Elternbriefe aufgemacht habe.
Die blauen Briefe, die nie blau waren. Ich habe ja wirklich, als ich das erste Mal vom blauen Brief gehört habe, dass die jetzt irgendwie rumgeschickt werden, habe ich die ganze Zeit immer geguckt, dass ein blauer Brief in meinem Briefkasten drin ist. Und dann war der gar nicht blau und Mama hat ihn halt leider dann doch erwischt. Hier, Physik 6.
Achso, du hast immer nach
Chemie
wirklich
6.
blauen Briefen geschaut und
ja.
Hab ich ja nie bekommen, ne? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Ab der 9. Klasse habe ich
deine
alle
Eltern mal direkt
6
in die
Monate.
Schule geholt worden sind.
meine Klassenlehrerin hatte immer so eine direkte Wahl im Telefon zu meinen Eltern. Direktwahl.
Die hat wieder gezündelt.
So einen kleinen Knopf unterm Schreibtisch hatte die.
Genau. Ja, stimmt. Es ist wieder soweit.
Nee, ich habe ab der 9. Klasse jedes alle 6 Monate einen blauen Brief bekommen, ja. Naja.
Aber ist trotzdem was aus dir geworden, guck mal.
Na
das
eben.
Ist doch okay.
Mir sind neulich 10-Euro-Münzen und auch 10-D-Mark-Münzen in die Hand gefallen, die ich hier so zu Hause habe, weil in meiner alten Firma gab es immer zur Weihnachtsfeier so als kleines Geschenk für alle Mitarbeiter so eine 10-Euro-Sammelmünze. Da stand dann, weiß nicht, 50 Jahre Ruhrpott drauf oder so, keine Ahnung. Und ja, die lagen jetzt in irgendeiner Schublade und da habe ich auch gedacht, dann gucke ich mal. Und die sind jetzt also wie gesagt, sind auch ein paar D-Mark, 10 Euro, D-Mark-Münzen dabei, die sind jetzt schon 12 Euro wert oder die 10 Euro Münzen sind schon 12 Euro wert. Mhm. Also wenn ich da noch weitere 30 Jahre warte oder so, bin ich bestimmt schon bei 20 Euro und dann.
Kannst du dann schon wieder ein Eis kaufen, wie damals.
Ach, das ist auch noch so ein Thema. Ich habe auch noch so Münzen gefunden. Auf der einen Münze ist auch irgendwie noch ein Hakenkreuz drauf. Keine Ahnung, was, wo ich das Ding her habe.
Ich habe irgendwie fünf Reichsmark neulich, also neulich vor ein paar Jahren mal im Schrank gefunden, auch wo ich nicht weiß, wer die da mal hingelegt haben soll.
Also wo ich auch denke, naja, man schmeißt ja jetzt auch kein Geld in den Mülleimer. Also ich will diese Münzen nicht haben, aber
kannst du mit so einem Edding aus dem, kannst du ein Fenster draus machen aus dem Hakenkreuz, wie früher auf den Toiletten immer.
Ja, stimmt. Aber das bringt man wahrscheinlich zum selben Fachmann wie dem Briefmarkenmenschen.
Nee, das ist ja der Auskenner für Briefmarken kennt sich ja mit Briefmarken aus. Da musst du halt zu einem Münzensammler gehen.
Na, das Ding ist, ich habe halt, als ich klein war, gab es in Friedrichshain, in der Koppenstraße, gab es einen einzigen Laden, der war ein Münz-, Briefmarken- und Ü-Ei-Figuren-Fachgeschäft. Sammelstelle, wie auch immer.
Ja, sehr sperriges Geschäft.
Ich glaube, deswegen kam ich auch auf die Idee, wahrscheinlich habe ich mit Briefmarken angefangen, dann war ich in dem Laden und habe gedacht, ach guck mal, Ü-Eier-Figuren sind ja auch ein geiles
Ding
zum Sammeln.
Wie oft warst du denn in dem Laden und warum?
Ich war immer unterwegs. Ich war immer in irgendwelchen Geschäften. Ich habe
immer auf der Straße rumgehangen.
Ja, naja, so ist es halt als Stadtkind. Ja. Was zeigt denn
da? Ja, aber da gehe ich doch nicht in einen Münzen-Briefmarken. Na gut, Überraschungseier vielleicht, aber das, ja. Das ist doch der letzte Laden, in den ich.
Na, vor allem, ich war jemand, ich habe wahnsinnig viel gesammelt als Kind. Ich habe selbst total Verpackungen, die ich als schön empfunden habe, gesammelt. Verpackungen.
Was heißt Verpackungen? Ja. Also, so wie Carsten mit seinen Kartons jetzt, wenn er bei Amazon steht. Nee.
Wenn eine Special Edition vom Brandzwieback rauskam oder so, habe ich behalten.
Es gab Special Editions von Brandzwieback.
Ja, das stimmt. Also das gab es wirklich. Da gab es dann irgendwie auf einmal den Zwieback mit einer zusätzlichen Metalldose oder irgendwas oder Kekse, die in einer besonders schönen Schatulle waren.
Zusätzlichen Metall eingebacken.
Als Überraschung. Irgendwelche Special Deluxe Editionen.
Okay.
Ich habe mir das ganz schwer dann mit Anfang der Pubertät abgewöhnen können. Also da habe ich dann irgendwann
Zwieback
aufgehört,
zu essen,
den Kram. Nee, einfach so Scheiß zu sammeln. Also überhaupt zu sammeln.
Ja.
Bin weg vom Sammeln, aber.
Nicht, dass wir dich irgendwann in so einer Hoarder-Sendung sehen, da so eine Dokutainment-Scheiße auf RTL, wo sie in Wohnungen gehen, wo Leute schon seit 800 Jahren nicht mehr aussortiert haben und dann ganz sicher sind, dass sie die Bravo von vor 50 Jahren aber auf jeden Fall noch brauchen und das nicht wegschmeißen können. Nicht, dass
ich brauche das alles nicht.
Hört ihr mich noch?
Ja.
Hört ihr mich?
Ja.
Weil gerade kam irgendwie eine Fehlermeldung, da war die gerade weg. Dann können wir jetzt weitermachen an der Stelle. Gut.
Gut.
Das Ding ist ja, also ich will das ja alles loswerden.
Ja.
Ich will ja unbedingt davon loskommen. Das soll ja weg hier. Aber ich kann es doch auch nicht in den Mülleimer schmeißen.
Weil?
Also Briefmarken meine ich.
Achso, nee, die würde ich auch. Da würde ich ja.
Münzen und Ü-Ei-Figuren und.
Aber zu so einem Laden, also falls du so einen Laden mal findest, ich glaube, da kannst du das alles mal hinschleppen und dann, also, ne, ich weiß nicht, ob es solche Läden wirklich noch gibt, aber die würden dir auf jeden Fall dafür, also die werden dich auf jeden Fall übers Ohr ziehen und dir weniger Geld dafür geben, als es eigentlich wert ist, aber ich denke
ja, schon, dass siehste? Dir,
ja, aber wenn du es eh loswerden willst.
Oh ja, du hast ja recht. Es ist auf jeden Fall ist ein nerviges Thema. Ich weiß gar nicht, ich langweile die Zuschauer dann auch schon die ganze Zeit damit, glaube ich. Aber ich komme, es ist beschäftigt mich und wenn ich hier sitze und aus meinem Fenster schaue, dann ist da rechts dieser große Karton mit all dem Scheiß. So, wollte ich mal sagen.
Ich wollte vorhin noch sagen, dass ich das Einzige, was ich gesammelt habe, waren die Cola-Dosen, auf denen die Simpsons drauf waren, beziehungsweise die Fußball-Bundesligisten, die habe ich gesammelt und sogar eine Zeit lang danach die Tabelle geordnet, den Tabellenstand, so wie bei der Kicker-Steckdose.
Hattest du die dann immer so in so einem Regal stehen und hast dann umgestellt?
Genau, schön verstaubt und verklebt, weil waren toll. Natürlich leer getrunken, nicht ausgespült.
Und das ja. Wiederum fand ich sau eklig. Geöffnete
Carstens Regal.
Nee, aber ich habe ganz, wie gesagt, ich habe ja viel gesammelt, aber nicht so Sachen, die, wo irgendwie Ameisen hätte andocken können. Oder so, also sowas Ekliges, wo dann sich da drin irgendein Schimmel bilden kann oder sowas, da war ich schon immer so.
Ich habe ja damals im Kinderzimmer, also das war wirklich ganz, ganz, so also Ende der 90er, würde ich mal sagen, so fast fast Teenager, nee, also späte Teenagerjahre. Da habe ich irgendwann, fand ich das so cool, wenn man immer in Filmen gesehen hat, dass Leute so eine Hausbar hatten, ne? Also so ein, wo sie dann einfach so einen Schrank aufgemacht haben und da stand dann so eine Auswahl an Korns und Whiskys und was weiß ich, mit so krassen Gläsern drin und so. Und das wollte ich auch haben, aus Gründen. Und habe mir das dann in meinem Kinderzimmer im Schrank, also in der Schrankwand, selber gebaut, habe dann so einen Karton genommen, den mit so Silberfolie ausgeklebt, damit das so schön aussieht wie so ein Spiegel. Steckt da scheiße aus und hab da dann so 3, 4, 5 Gläser aus der Küche geklaut, hab die da reingestellt und hab da dann so Cola-Dosen und halt, was man als Kind trinken durfte, in der Mangelung von Whiskys reingestellt und hatte dann meine eigene Hausbar und die war dann ähnlich wie Carsten, also ich war natürlich dann auch faul und hab die Gläser nie gewaschen und die Cola-Dosen, die ich da drin hatte, dann auch leer wieder reingestellt so oder halb leer, weil man trinkt ja bloß so einen Schluck von Whisky abends, wenn man sich mit der Zigarre auf dem Balkon niederlässt und dann irgendwann klebte diese Hausbar, also dieser Karton, auch so sehr, dass meine Mama ihn dann einfach kommentarlos weggeschmissen hat.
Da fällt mir ein, ich habe als Kind, und das habe ich für alle meine Cousins und Cousinen dann auch gebastelt, aus den Capri-Sonnen-Kartons, die man ja so aufklappen kann und dann waren rechts und links ja so 5 jeweils so Trinkpäckchen. Wenn die dann alle waren, habe ich aus diesen Kartons Laptops gebastelt, damit wir Büro spielen konnten. Also die konnte man so aufklappen und dann war natürlich die eine Seite des Capri-Sonnen-Kartons war der Bildschirm und unten und die andere Seite die Tastatur. Und das habe ich für alle gebastelt und es wurde auch immer ausgefeilt. Da irgendwann habe ich dann die Tastatur, habe ich es nicht nur mit Stiften darauf gemalt, sondern habe die Tastatur mit kleinen, ich weiß gar nicht, mit irgendwie extra Pappe befestigt, damit das wirklich wie so eine Tastatur aussieht und ein Knopf und so. Und dann haben wir immer Büro gespielt. Und wenn dann Feierabend war,
haben wir nichts geklappt. Wir mussten unsere Laptops aus Capri-Sonnen-Paketen basteln.
Ja. Nee, aber eine ähnliche Stabilität cool. Hat mein Laptop heute, glaube ich, gerade.
Nein.
Ja.
Der ist noch, der geht
apropos,
noch.
Carsten, du hättest aus all den tollen Kartons, hättest du eine riesengroße, coole Burg bauen können für deine Kinder. Toller Papa bist du. Oder ja. das, damit kriegt man Kids heutzutage nicht mehr so, ne? Sagt man auch Kids?
Sagt man auch Kids. Na, man hätte die ja unterschiedlich bunt anmalen können und dann Minecraft in echt spielen können damit.
Ja. Ich schreibe gerade mit und werde all diese Ideen nachher umsetzen.
Also meine Mama hat mir aus ein paar Kartons mal so einen Einkaufsladen gebaut und ein kleines Häuschen hatte ich auch in meinem Zimmer aus so einem Karton. Und
ich mache das nachher. Ich baue was und sage, ich baue euch da toll eine tolle Burg draus mit der, also mit der einzigen Bedingung, ihr müsst das nachher zum Wertstoffhof bringen.
Während du am Pool liegst.
Ja.
Ja.
Ach.
Aber sag mal hier.
Oder ein Roboterkostüm. Ja.
Ein Kostüm. Wenn wir hier schon dabei sind, ne? Also das Ausmisten-Thema hat jetzt nur unmittelbar was damit zu tun. Also ein Thema, über das ich mit euch schon länger mal reden wollte, ist nämlich Minimalismus.
Oh. Ach, endlich mal ein Thema hier.
Weil ich mich schon seit Jahren damit beschäftige und auf Instagram auch immer so Leuten hinterher gucke, die so minimalistisch leben. Also, ne, dieses, wie hieß die, Marie Kondo, ne, diese, das ist Park Joy, war ja irgendwie der letzte Mainstream-Peak davon, aber es gibt ja so Instagrammer und YouTuber und so, die halt daraus einen Job gemacht haben, minimalistisch zu leben und das dann halt so zu präsentieren, wie sie da so nur mit einem Stuhl in einem Raum oder so, da wollte ich euch mal fragen, ob das was für euch wäre, weil ich habe an mir festgestellt, wie das ja auch mit so Preppern und so war, dass ich so eine gewisse Faszination damit habe, aber mehr auch nicht. Also ich würde, glaube ich, mich nie dazu aufraffen können, das wirklich zu machen und irgendwie so weit auszumisten, dass ich hier wirklich so ein Regal, ein Stuhl, ein Tisch, ein Laptop und alles andere weiß, so der Klassiker, so das klassische Instagram-Minimalistenbild. Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt? Wäre das was für euch? Also so richtig auszumisten und dann nur noch so das aller Nötigste zu haben?
Ja, ich habe die letzten Jahre ja so gelebt, mehr oder weniger.
Na gut, du bist aber in möblierte Wohnungen gezogen immer und hattest da ja dann Dinge. Also du hast ja quasi nur einen Koffer und ein paar Kisten gehabt, das ist schon richtig. Ja, aber du hast ja trotzdem Besitztümer gehabt, die zwar nicht deine waren, aber die du genutzt hast quasi.
Ja, aber für mich ist das, was du jetzt vor allem da so im Instagram-Feed oder was so manche halt wirklich so stark betreiben, also so ganz bewusst betreiben, ist für mich nicht so, weil ich mag das nicht, wenn ein Raum so halt weil er nur.
Okay, also für dich ist es mehr ein akustisches Problem.
Ich finde das wirklich total blöd. Also das hat, da habe ich das Gefühl, ich lebe in einer Fabrik oder in einem. Also das, ich mag das nicht, wenn also ich mag, was ich an Möbeln mag, ist, dass sie halt so Sound schlucken. Und das würde mich stören. Aber es gibt so ein paar. Ich weiß nicht. Also mir ist es schon total wichtig, das Nötigste zu besitzen, aber nichts darüber hinaus. Also ich habe jetzt auch keinen Dekokram oder irgendwie. Also wenn ich irgendwas nicht mehr brauche, dann, oder es kaputt geht, dann wird es halt ersetzt, und solange es nicht kaputt geht, wird es auch nicht ersetzt.
So, aber das ist ja nicht, das, also ja, aber das ist ja nicht wirklich das, der Minimalismus, der da gepredigt wird, sag ich mal. Ne?
Ja,
das,
eben,
das ist, nee, ja schon, glaub, so, dass das die Reduktion auf, ich brauche halt nicht 800 Küchengeräte, wenn ich alles auch mit der Hand machen kann oder das alles mit einem Messer erledigen kann oder so, weißt du, also jetzt mal übertrieben gesagt.
Also gerade Thema Küche habe ich jahrelang genauso kultiviert, habe ich auch immer gesagt, ey, was habt ihr denn alles für Scheiß, hier gibt's einen Wasserfilter und einen Sprudelautomat und dann noch einen Toaster und
Reiskocher.
Reiskocher,
Fritteuse. Der Brotbackautomat.
Ja, genau.
Ey, unfassbar, was die Menschen alles an Geräten
Entsafter.
In der Küche haben. Und ich finde das ganz, ganz bäh. Und ich hatte ja sogar nie eine Geschirrspülmaschine. Ich habe es euch eingangs erzählt, als wir, glaube ich, noch offline waren, dass ich jetzt eine Geschirrspülmaschine habe. Auch aus dem Grund, weil sie doch umweltfreundlicher ist, als selbst abzuwaschen. Und habe auch so eine kleine Maschine jetzt bei mir in der Küche und finde auf einmal die Küche so unfassbar hässlich, weil jetzt noch ein Gerät mehr drin ist. Und da bin ich auch wirklich, da bin ich gar nicht, aber ich bin eben auch keine, die gerne wahnsinnig viel kocht oder so. Und jetzt habe ich mir allerdings auch zum allerersten Mal in meinem Leben einen Toaster gekauft. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich einfach gerade in dieser häuslichen Misere bin, also in dieser Situation, dass ich halt in meiner Wohnung sitze und denke, was könntest du denn jetzt machen? Ach, bestellst du mal einen Toaster.
Ach, Toasterwei.
Und dann habe ich
Toasterwei.
Also ich habe jetzt einen Toaster bestellt, obwohl ich genau weiß, dass ich diesen Toaster wahrscheinlich unheimlich selten benutzen werde, und habe ihn auch in den Schrank gestellt. Also da bin ich schon gerade in der Küche, bin ich gerne minimalistisch. Da ist es was für mich. Ich weiß nicht, Carsten, wie ist das bei dir?
Ich bin einfach, glaube ich, viel zu faul. Und also ich finde es total beneidenswert, wenn Leute so leben können, die sehen, okay, ich brauche jetzt dieses weitere Glasset nicht oder keine Ahnung, so Gläser, ne, oder so eine Sachen, und haus einfach weg, schmeiß weg, brauche ich nicht. Ich bin einfach viel zu faul, und solange Platz da ist.
Deswegen bist du jetzt ja auch in ein größeres Haus gezogen.
Genau, weil der Platz nicht mehr gereicht hat in der Wohnung. Nee, solange Platz da ist, sagt, naja, dieses Weinglas hier nutzt vielleicht keiner, aber vielleicht, ach, ich stelle es nochmal in den Schrank hinten.
Ne? Irgendwann brauche ich es mal, ne?
Bestimmt, irgendwann sind doch mal mehr als 5 Leute da, und dann braucht jemand, ne, so, aber ich wäre gerne ein bisschen minimalistischer, wenn man das so definiert, aber so ein richtiger Minimalist, also der wirklich nur, wir sind 4 Leute, wir brauchen 4 Messer und 4 Teller, könnte ich nicht sein, möchte ich auch nicht sein.
Also ich habe jetzt auch mal alle meine, so, ich habe sehr, sehr viele Tassen gehabt, hatte ich. Ich habe dann so ein paar Tassen, wo ich auch dachte, warum habe ich, also die habe ich immer geschenkt bekommen. Witzigerweise gab es in meinen Anfangsberufsjahren immer so als Abschiedsgeschenk von meinen Arbeitgebern eine Tasse mit dem Firmenlogo drauf. Deswegen hatte ich zum Beispiel eine Tasse mit echt Kabel 1, We Love to Entertain You, dann Daniela Katzenberger Kaffeebecher, Endemol Kaffeebecher und ich glaube noch irgendwie eine 99 Pro Media AG Kaffeebecher aus Glas, auch ultra hässlich.
Hast du damals, als du die Tapeten von den Wänden gekratzt hast, illegalerweise als Kinderarbeit auch Kaffeebecher bekommen zum Abschied?
Nein. Und die Dinger, die habe ich natürlich, irgendwie war das auch witzig, und ach guck mal, hier hast du überall gearbeitet, deswegen hast du da auch so Tassen. Und dann stand ich aber beim Wiedereinzug hier und dachte, nee, weg damit.
Echt, ja?
Einfach nur weg damit, ja.
Wobei das ja immer, das ist ja immer noch, da ist ja wenigstens was Emotionales noch dabei, oder?
Ja, aber sie sind auch, ich habe sie halt auch nicht benutzt.
Ach so, okay.
Und
ja, gut.
Die We Love to Entertain You Tasse, die fand ich eigentlich noch am coolsten, aber irgendwie ist es auch eigenartig, aus so einem Werbeding zu trinken. Und jetzt habe ich, ich habe noch so Tassen mit, meine Mutter hat mir mal eine geschenkt, wo ein Foto von ihr drauf ist und dann auf der anderen Seite in so einer schnörkeligen Schrift Guten Morgen Anja draufsteht.
Das ist aber süß.
Und ist auch ein sehr schönes Foto von ihr. Das hat sie mir halt geschenkt, als ich, glaube ich, das erste Mal aus Berlin weggezogen bin, damit ich sie halt immer bei mir habe.
Damit du morgens beim Kaffee trinken an sie denken kannst.
Und da steht, die hat die nicht weggeschmissen, aber da denke ich auch, eieiei, das ist irgendwie weird. Ich benutze die auch nicht, die Tasse, aber naja. Also da habe ich dann schon auch gedacht, also da musst du auch mal aussortieren, das kannst du nicht. Und genauso ein paar Gläser, irgendwelche Gläser, die ich irgendwann mal vor Jahren hübsch fand, weil sie blau-grün waren oder so. Die ich aber jetzt einfach potthässlich finde und die habe ich dann auch rigoros weggeschmissen, weil sie auch nicht teuer waren. Und ich jetzt auch nicht glaube, dass jemand, die sich darüber freut, wenn ich sie ihm spende oder so.
Aber es ist lustig, dass ihr immer, das geht mir ja ähnlich, aber dass ihr quasi sofort auch an Küche und quasi die ganzen Sachen, die sich da immer so ansammeln, denkt, wenn man darüber redet. Ich habe ja, also so ein YouTube-Video von jemandem, der das halt so auf die Spitze getrieben hat, sag ich mal, und eher so wie Anja lebt, ne? Also der, quasi ein Koffer und irgendwie noch eine Tasche, wo seine gesamten Besitzständer drin sind und da dann von Airbnb zu Airbnb-Wohnung reist und sich so irgendwie, ja, das quasi... Das ist sein Leben und macht dann halt YouTube-Videos nebenbei als Job und verdient sich damit irgendwie sein Geld. Und das ist, mehr hat er nicht auf der Welt. Also er hat keine Wohnung, hat keinen in Anführungsstrichen richtigen Job und hat auch keine Schrankwände und nichts. Also er hat wirklich bloß einen Koffer und eine Tasche. Und er hat dann auch irgendwann erzählt, also das Schwierigste, was ihm am schwierigsten gefallen ist, war seine ganzen Bücher loszuwerden. Also der hatte irgendwann in der Wohnung davor so eine Riesenbibliothek und die hat er dann alle irgendwann verkauft, verschenkt oder sonst irgendwie. Und hat sich dann halt ein Kindle gekauft und hat dann alle seine Bücher, die er hatte, nochmal auf Amazon gekauft, damit er die auch weiterhin auf dem Kindle hat. Und so eine Geschichten, also quasi wirklich das auf die Spitze treiben. So, das finde ich halt immer faszinierend, weiß aber, dass ich es nie könnte und dass ich es auch nie machen werde.
Also gerade meine Bücher und meine Platten zum Beispiel und bis vor kurzem auch noch meine CDs, aber von denen habe ich mich jetzt verabschiedet.
Hast du die weggeschmissen oder hast du sie verkauft?
Beides. Manche konnte ich noch verkaufen für 15
Leute,
Cent
die
CDs? Das Stück kaufen.
Ja, das es gibt dieses Momox und so, ne, da kannst du ja für ein paar Cent oder so CDs verkaufen, was, wenn du jetzt natürlich so einen Schrank mit 100 CDs hast und dann am Ende da auch irgendwie noch 20 Euro rausziehst, ist ja schon mal was. Allerdings
ja, genau.
Musst du dann wieder so viel Arbeit reinstecken, das schreckt mich schon wieder ab, ne? Thema Faulheit.
Also es ging tatsächlich ganz gut. Ich habe alle CDs durchgescannt mit dieser App und habe für, ich glaube, das Höchste, was ich für eine CD bekommen habe, leider weiß ich nicht mehr welche, war irgendwie 1,50 Euro oder so.
Was machst du denn dann mit so einer CD, für die du 1,50 Euro bekommst? Die musst du dann auch irgendwie verschicken, oder?
Genau, kommt eine Kiste, dann kommt ein Hermesmann und dann geht die nach Leipzig.
Okay, aber kostet das Verschicken dann nicht im Zweifel mehr, als du rausbekommst?
Ab 10 Euro musst du nicht bezahlen.
Außerdem hat Anja genug Briefmarken zu Hause.
Also, ja gut, okay, also das war so, dass ich dann, da waren auch ein paar Bücher dabei und auch eine DVD, glaube ich, auch noch. Aber ich habe am Ende 80 Euro oder mehr bekommen. Ich glaube, es waren sogar 90 Euro oder 89 irgendwas. Und leider hat aber diese App nicht alle meine CDs. Also trotzdem bin ich auch noch auf sehr, sehr vielen CDs sitzen geblieben, die ich dann wiederum, glaube ich, weggeschmissen habe. Und also da kam schon 80, 89 irgendwie Euro rum. Und die CDs, die sind mir auch nicht mehr so wichtig, aber meine Bücher, ich mag das auch als Einrichtungsgegenstand, mein Bücherregal. Ja. Ich finde es einfach schön. Ja. Ich möchte in meiner Wohnung ein Bücherregal haben.
Ja, ist halt,
und wenn es sehr breit ist, finde ich das toll.
Ist halt ein krasses Beispiel, weil das halt auch jemand, der nomadisch lebt, also der jetzt nicht eine eigene Wohnung hat und da macht sich, glaube ich, so ein Bücherregal auch schwierig.
Ja, klar.
Ja, aber grundsätzlich bin ich da vollkommen bei dir. Ich mag auch mindestens irgendwo ein paar Bücher in einem Bücherregal stehen haben.
Ja, und mein Schallplattenregal mag ich auch sehr gerne. Aber was ich jetzt halt wiederum geschafft habe, ist die CDs. Also ich finde auch, ich vermisse das auch gar nicht. Das sah so 90er aus, irgendwie hier so ein CD-Regal zu stehen zu haben. Da bin ich ganz froh, dass die weg sind. Ja. Wo ich sehe, doch, ich habe doch noch einen kleinen Stapel, habe ich noch aufgehoben im Regal. Naja.
Wobei es aber, wie gesagt, mich fasziniert sowas. Ich gucke vor allem auch auf Instagram gerne so minimalistische Wohnzimmerbilder an, so Roomporn-mäßig. Aber die, ich weiß ganz genau, dass, also ich meine, das ist halt Instagram oder halt Flickr, ne? Oder halt so die Pinterest-Boards und so, die sind dann halt natürlich auch alle extra dafür aufbereitet, dass es geil aussieht. Und ich finde es dann halt 10 Sekunden lang cool und faszinierend und dann weiß ich aber ganz genau, dass ich mich da wahrscheinlich nicht wohl drin fühlen würde, wenn man in so einem weißen Raum, komplett weißen Raum, wo ein Tisch in der Mitte steht, irgendwie leben müsste, wenn das mein Zimmer wäre irgendwie. Also das sieht nett aus für ein Bild, aber mehr auch nicht. Ich mag es dann doch eher so ein bisschen verkramt und gemütlicher.
Ich kann bloß sagen, funktioniert eh nicht, wenn du Kinder hast.
Ja, das ist wahrscheinlich wirklich so. Nein, wir leben jetzt minimalistisch. Na, ein Spielzeug pro Jahr.
Also gerade in meiner Hamburger Zeit war das schön zu wissen, also es war schon ein cooles Leben auch, immer so nomadenhaft von Wohnung zu tingeln und eben innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde irgendwie alles umziehen zu können. Aber es war auch immer gut zu wissen, also ich wusste ja, dass ich trotzdem meine Wohnung habe und dass in dieser Wohnung mein Bücherregal, mein Plattenregal stehen. Alles andere hier in der Wohnung ist mir jetzt eher nicht so, da sind jetzt keine großen emotionalen Dinger und die Katzenberger Tasse, von der konnte ich mich ja auch trennen. Aber so an sich, das fand ich auch mal schön zu wissen, dass es diesen Ort gibt, an dem ich die Sachen habe. Und ich glaube, für ganz viele Leute ist das so bei Eltern zu Hause, die meistens vielleicht sogar ein Haus haben, die haben ja ihre ganzen Sachen oder viel haben ja da auch so irgendwie Sachen zwischengelagert oder haben das da noch im alten Zimmer oder irgendwas, das habe ich ja gar nicht. Und wenn ich wüsste, kann das alles einmal irgendwo haben, dann kann ich auch wieder jahrelang so ein Nomadenleben leben, glaube ich. Weil ich weiß, ich kann da ja irgendwann hin zurück, wenn ich will. Weil sonst würde ich mich ärgern. Ich würde mich wahnsinnig ärgern, wenn ich jetzt irgendwann wieder zurückkommen würde und meine Bücher wären weg. Also ich habe mich ganz kurz mein Bücherregal umarmt, muss ich schon ehrlich sagen.
Ja. Manchmal hat Anja hat so ein Cartoon-Leben so in Ausschnitten, ne? Die macht immer so Dinge, wo man immer denkt, so das gibt's eigentlich gar nicht in der echten Welt.
Ja. Das ist so.
Ich möchte mal wissen, wie viele von diesen, jetzt knackt sie nämlich mir verdächtig
schnell. Nee, das war ich,
okay.
Mein Mikro hat kurz gelitten. Nee, sorry.
Wie viele von diesen, wie heißt denn das jetzt, wo man seine Möbel abstellen kann gegen Miete?
Self-Storage.
Wie viele von diesen Self-Storage-Sets aus dem Boden schießen? Ich möchte mal wissen, wie viel Prozent von dem Zeug, was da so lagert, eigentlich auch direkt auf den daneben liegenden Wertstoffhof hätte wandern können. Also wie viel wirklich davon sinnvoll genutzt wird. Also wenn ich jetzt an mich denke und ich würde sagen, ja, lagerst du mal was aus, dann wäre es genauso wie in jeder Wohnung, in der ich bis jetzt gelebt habe, mit dem Keller oder wie jetzt bei uns im Haus mit unserem Dachboden zu teilen.
Solange noch nicht voll ist, Zeug kommt rein.
Genau. Wo ganz viel Zeug drin ist, was ich eigentlich, also diese Vorstufe, so wie der Papierkorb auf dem Desktop, ne? Die Vorstufe zum Weg.
In
Amerika gibt es ja diese Sendung auch, ne? Dann werden irgendwann die Türen geöffnet und dann wird hier geboten darum.
Das würde mich ja auch mal interessieren. Also genau, diese Sendung machen natürlich ist ein vollkommen unrealistisches Bild, mit Sicherheit. Aber ob man da wirklich, ich bin ja auch, das ist auch so eine Faszination von mir, so Kofferversteigerungen auf dem Flughafen. Da würde ich gerne mal hin. Einfach. Aber ich weiß ganz genau, ich würde irgendwie zwei Koffer für viel zu viel Geld kaufen und dann nur dreckige Unterwäsche drin finden.
Genau.
Und deswegen habe ich es noch nie gemacht. Aber faszinierend finde ich es trotzdem.
Bin ich neulich auch irgendwie bei einem ganz alten YouTube-Stefan-Raab-Clip hängen geblieben, wo Elton dann irgendwie im Flughafen Düsseldorf auch 20 Koffer gekauft hat, sich zum einen Spaß draus gemacht hat, einen Bieter dort immer um 5 € noch zu überbieten, sodass der am Ende schon fast geweint hat, weil er immer nur von Elton überboten worden ist, egal was er geboten hat, Elton hat immer mehr gemacht. Und dann wurden halt in der damaligen Sendung TV Total die Koffer geöffnet, die waren dann bis zu dem Zeitpunkt noch nicht geöffnet worden, dann war auch, es war spannend zuzugucken auch, ja. Man halt gerade die Koffer, die halt nach ganz viel aussahen, da waren natürlich nur Mist drin, aber noch so ältere Koffer. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht gescriptet war, irgendwie die älteren Koffer, da war dann auch mal noch irgendwie eine Kamera mit drin oder ein Laptop irgendwie, wo man sich aber wundert oder fragt, wenn ich jetzt einen Koffer verliere, A, ich merke doch, dass ich einen Koffer verliere und B, dass vielleicht irgendwie ein
ich weiß, dass meine Kamera
Laptop da drin war oder genau, so, ja. Das ist schon erstaunlich, dass so eine Sachen dann eben nicht abgeholt worden sind. Man kennt ja nicht Geschichte dahinter, aber
gut. Genau, das halt immer. Aber wobei mich das auch immer irritiert, wenn ich halt diese Sendungen, die du angesprochen hast, die ich ja auch super gerne gucke, halt hier Storage Wars und so, ne, wo dann Leute oft solche Self-Storage-Kajüten bieten und dann immer in der Hoffnung, dass halt genau irgendwas Wertvolles drin ist, was sie dann wieder teurer verkaufen können. Wo ich mich auch frage manchmal, also wie gesagt, Reality-TV, man weiß immer nicht, wie echt das alles ist, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass zumindest ein bisschen was die da immer finden, auch tatsächlich in solchen also bei Koffern würde ich mich schwer tun, das zu vermuten, aber bei solch Self-Storage-Dingern denke ich schon, dass da mal jemand, keine Ahnung, einen Karton mit einer Uhr drin oder so vergisst, einfach, dass er den da reingelegt hat. Ne? Aber so, da sind manchmal so Dinger dabei, wo du auch denkst, wer kann, also ein Motorrad oder so, ne, wo dann denkst so, wer vergisst denn, dass er sein Motorrad irgendwo eingelagert hat und dann kann er die Rechnung nicht bezahlen und sagt sich, ach fuck it, ich lasse das jetzt da einfach drin alles. Ist doch, also ich würde doch zumindest, wenn ich die Rechnung für meine Self-Storage-Dings nicht mehr bezahlen kann, das alles rausholen.
Möchte man meinen,
ja. Ja, also ich würde auch glauben, dass dann sofort denken, dass es ein Fluchtfahrzeug ist oder eine kriminelle Handlung mit
hier ist, hier
oder
ist ein
so.
Motorrad und $1,000 in bar und viele Pässe, ich weiß auch nicht, was das hier war.
Weil Self-Storage von James Bond.
Genau.
Ja, oder dass der Besitzer irgendwie leider verstorben ist und man das nicht mehr nachvollziehen kann.
Ja, genau, das geht
oder
ja immer.
Ich immer
das ist immer eine Möglichkeit.
Sofort denken, dass er. Eieiei. Also, ja.
Ja, also manchmal kommt es mir halt sehr geskriptet vor oder halt irgendwie gestellt. Aber grundsätzlich finde ich das auch sehr faszinierend, weil es einfach so einen kleinen voyeuristischen Einblick in so ein anderes Leben bietet, ne? Weil's irgendwie
Genau das wäre mein Problem. Ich würde so denken, scheiße, ich gucke hier so in die ganz privaten Sachen von den Leuten, die du nicht kennst. Oh Gott, ich muss weg. Ich
finde das nicht
so
spannend?
Ich persönlich finde, wenn ich das wäre, ich würde mich dabei ganz schäbig irgendwie fühlen. Obwohl ich auch nicht sage, andere, die das machen, sind jetzt schäbig so, sondern nur ich persönlich würde die ganze Zeit denken, oh Gott, ich muss hier weg, das ist ja alles privat. Oh Gott, das geht mich ja alles nichts an, ich muss weg.
Ich gehe wieder. Ich habe jetzt hier zwar 500 Euro für diese Kajüte ausgegeben, aber ich gehe wieder weg.
Ja, also deswegen würde ich, glaube ich, ich habe auch lange Zeit, also ich gehe sehr gerne über Flohmärkte, Trödelmärkte, wie auch immer, und mag so die Atmosphäre und schaue mir das so an, was die Leute halt so verkaufen. Manchmal sieht man ja Sachen, die man in seiner eigenen Vergangenheit hatte, aber dass ich wirklich jemals in meinem Leben was auf einem Flohmarkt gekauft hätte, könnte ich mich jetzt nicht erinnern, weil das immer so für mich so, ja, das sind so Sachen, die gehören doch irgendwie anderen Sachen, anderen Leuten, also ich habe einmal
aber sie bieten es doch zum Verkauf an.
Ja, ich weiß auch nicht. Es ist ja auch richtig eigentlich zu sagen, ey, statt was ganz neu zu kaufen, guck doch erstmal, ob du es Gebrauch kriegen kannst. Aber manchmal bin ich dann immer so, ach nee, lieber nicht.
Das riecht hier schon so modrig.
Es ist ja auch meistens Schrott. Also das Ding ist.
Aber
ja
gerade für dich als alte Sammlerin ist doch ein Flohmarkt, müsste doch eigentlich das Mekka sein, oder? Das ist doch, da gibt's doch halt Schallplatten, Briefmarken, Überraschungseierfiguren, noch und nöcher.
Das stimmt. Schallplatten kaufe ich auch viel auf dem Flohmarkt, das habe ich ganz vergessen. Aber ich bin ja keine Sammlerin mehr. Ich habe das ja vorhin schon erwähnt, bin ja weg davon. Ich will den Scheiß ja loswerden.
Aber bist du eher keine Sammlerin wie ein Alkoholiker kein Trinker mehr ist? Oder könntest du jederzeit
trockener,
wieder so
bist du ein trockener
Sammler?
Sammler, genau.
Nee, also außer Schallplatten, glaube ich, also wo ich mich auch nicht als Sammlerin bezeichnen würde, sondern ich habe die einfach gerne und höre die ja auch dann. Und naja, ich habe noch so ein kleines Playmobil-Problemchen, aber sonst.
Anja hat ein Playmobil-Problem, aber da reden wir nicht drüber.
Aber sonst würde ich, glaube ich, gar nicht. Nee, da bin ich überhaupt nicht anfällig. Gar nicht mehr. Ich will das alles los. Ich finde das alles nervig. Ich meine, mich nervt schon ein Toaster. Ich ärgere mich jetzt schon wieder, dass ich einen Toaster gekauft habe. Ich will den gar nicht haben. Brauche ich mal einen Toaster?
Ich habe ja schon einen.
Nee, aber das ist bei mir keine Gefahr. Hm.
Hast du einfach vielleicht kein Toastbrot im Haus? Liegt's daran?
Doch, man kann ja jedes Brot toasten.
Ja,
ne?
Eben,
aber
ja,
es ist, ich so zweimal im Jahr habe ich Bock auf getoastetes Brot.
Du bist einfach noch nicht Hipster genug, um dem Avocado-Toast zum Opfer gefallen zu sein.
Esse ich auch gerne, aber ich nehme einfach das Brot, ohne dass es getoastet ist oder wie ich es früher gemacht habe, habe es Toast in den Ofen gelegt.
Geht ja auch.
Oder eine Pfanne.
Meine Eltern hatten früher also das ist jetzt sozusagen der komplette Gegenentwurf zum Minimalismus, ne? Wir hatten einen Toaster und wir hatten noch so einen Brötchenofen, nenne ich es mal, ne? Also
ja,
das war
das
so.
Kenn ich auch.
Kennst du das auch noch? So ein, ja. Das war so ein kleines, so sah aus wie so ein Schuhkarton, was so nach oben so rollend aufging. Und da konnte man dann so auf so einen kleinen Rost so 4, 5 Brötchen, naja, 5 wäre vielleicht schon 4, aber 4 Brötchen nebeneinander haben gepasst und dann quasi auch so wie so ein Toaster anmachen und das bug dann nur die Brötchen. Also das war so für Leute, die den Ofen nicht anschmeißen wollten für 4
genau.
Brötchen.
Das Ding hatten wir auf dem Campingplatz früher und dann gab es zum Frühstück immer überbackenen Toast. Viel geiler als diese Sandwich-Toasts, die ja heute gibt.
Ja.
Sondern da haben wir halt eine Toastscheibe reingeschoben mit einer Scheibe Salami, Käse und vielleicht noch eine Tomatenscheibe. Und das dann so da drinnen schön.
Das war mit so einem Glas vorne dran, ne? wurde dann.
Nee, das war offen.
Ach so, ach so, okay, oder so.
Wie
ja.
So auf so einem kleinen Mini-Rost reingeschoben. Ja.
Und dann kam Hitze von
dann
oben.
Hast, genau, und dann war der Käse so geil überbacken, dann rausgeholt, dann yam, yam, yam.
Yam, 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 yam.
Yam, yam, yam. Oh,
ja, das
war
das
viel geiler als
Toast Hawaii.
Nach Clemens Willemroth.
Ist das nicht?
Wusstet ihr das?
Was?
Wer der Erfinder vom Toast Hawaii ist?
Nee.
Das war Clemens Willemroth. Der erste deutsche Fernsehkoch, der in den 50er Jahren dieses Toast erfunden hat, der aber in Wirklichkeit gar kein Koch war.
Ist der auch dafür verantwortlich, dass Leute ernsthaft Ananas auf ihre Pizza legen? Weil Toast Hawaii ist doch mit Ananas, oder?
Genau.
Ja. Schinken, Ananas, Käse überbacken und eine Cocktailkirsche.
Absolut widerwärtig.
Mein Vater, der hat früher auch noch zu DDR-Zeiten noch so eine Abwandlung mit Pfirsichhälfte. Also diese üblen Dosenpfirsiche, die man so kaufen kann. Mm. Und hat dann aus Ermangelung an Ananas wahrscheinlich, hat er das auf den Kochschinken gepackt, also auf den Toast mit Kochschinken und dann Käse drüber. Das hat er dann gerne mal so als Snack bei irgendwelchen Buffets, wenn irgendwelche Geburtstagsfeiern mit der Familie waren oder so, angeboten. Es ging immer sehr gut.
Wurde gern genommen.
Ja. Gibt's also nicht, sowas Exotisches?
Gibt es das nicht auch mit Schnitzel, dass Leute, also so, oder Steak oder so, dass man quasi dasselbe macht, nur halt ohne Toast und Schinken, sondern halt das als Schnitzelbasis nimmt, das ist auch so widerwärtig. Also ich finde ja sowieso alles, was mit Obst und Fleisch zusammen, das ist alles so,
nee. Ja, ich fand das komisch, beim IKEA gibt es zu den Schöttböllern, gibt es ja auch so eine Marmelade dazu.
Ist das nicht Preiselbeeren, so? Genau. Obwohl, ist das ein Obst technisch? Weil Preiselbeeren tatsächlich würde ich mir zu einem Braten oder halt gerade noch zu solchen Fleischbällchen, das lassen mir noch gefallen, weil da ist der Geschmack, die sind ja so bitter, das ist ein schöner Kontrast. Aber so eine süße Ananas zu einem herzhaften irgendwas, also ob es jetzt Schinken oder, geh mir weg.
Naja, wie gesagt, der Herr Willemroth war ja auch kein Koch.
Ja, das sieht man aber auch.
Dass du den Namen aber auch so auf Tasche hast, das ist echt krass.
Ja, das ist,
sammelt auch Namen.
Ich habe so ein ganz komisches, nerdiges deutsches TV-Wissen. Ja. Und solche Sachen merke ich mir irgendwie. Wenn es darum geht, wer war der erste deutsche Koch, Fernsehkoch, dann weiß ich das. Und das wurde sogar mal verfilmt mit Jan-Josef Liefers in der Hauptrolle, seine Geschichte.
Die Geschichte des Toast Hawaiis?
Nee, die Geschichte von Clemens Willemroth.
Ah, okay. War der so, ich kenne ihn überhaupt nicht, war der so bekannt und berühmt, dass man das
in den 50ern auf jeden Fall. Ja, okay, also es gab ja auch nicht viel Fernsehprogramm in der Zeit. Ich denke mal, der hat in seiner Biografie auch noch die ein oder andere interessante Situation gehabt, weswegen es sich lohnt, darüber ein Drehbuch zu schreiben. Aber bei mir in der Familie gibt es ein Rezept, das ist der sogenannte Reistopf. Der Reistopf, den hat meine Uroma irgendwann wahrscheinlich in den 50ern im Fernsehen bei Clemens Willemroth, als sie heimlich Westfernsehen offensichtlich schaute, gesehen.
Verboten gewesen.
Und der Reistopf besteht aus angebratenen Würstchen und Lauch. Das kommt ganz unten in die Auflaufform.
Soweit klingt's lecker.
Darüber kommt ein schöner Beutel Langkornreis oder so, also Beutelreis. Darüber kommt wiederum eine Tomatenmark-Mehlschwitzen-Tomatensoße. Also eine Tomatensoße, die nur aus Mehlschwitze und Tomatenmark und ein bisschen Salz
und Pfeffer. Langsam verlierst du mich, aber okay.
So, und dann kommen da so schöne Käseaufschnittscheiben drüber. Oh. Das wird dann so geschichtet. Und
Analog-Käse.
In den Ofen geschoben. Ja, was man halt als Käseaufschnitt
kann. Was man halt so als Käse kaufen kann, ja.
Und also wirklich die günstigsten, ich will jetzt nicht billigsten, aber die günstigsten Zutaten, die man sich da so vorstellen kann, und dann wird es überbacken. Mhm. Und das hat meine Uroma damals von ihm abgekocht und meine gesamte Familie, also meine Oma und Geschwister, fanden das alle so geil, dass sie das dann halt über Jahre hinweg gekocht haben. Dann hat meine Mutter auch angefangen und auch meine Tanten, das zu kochen, den Reistopf. Wir haben das dann immer mal wieder variiert und auch ich und meine Cousinen und Cousins, wir haben das als Kinder geliebt. Und ich mache das bis heute ab und zu, so einmal im Jahr gönne ich mir so einen schmuddeligen Reistopf, weil es einfach geil ist.
Klingt aber auch und so, als würde es ein ganzes Wochenende halten. Ne? Also macht man irgendwie Freitagabend und dann hat man fürs Wochenende zu essen.
Ja, das geht schon. Also ich habe in meiner WG, in meiner Jungs-WG damals, da, die fanden das auch, die kamen dann ab und zu mal und haben gefragt, wann ich mal wieder Reistopf mache. Ja. Ist ein Klassiker, sage ich mal. Damit kriegt man so die kleinen Jungs.
Also ich habe mal parallel gerade gegoogelt. Sorry, und Reistopf ist tatsächlich was verbreiteter ist, als ich es mir vorher gedacht hätte. Und es gibt natürlich so auf chefkoch.de und so viele Rezepte dazu. Und für Carsten besonders gut mit hervorragenden Bildern.
Sehr schön.
Die alle sehr appetitlich aussehen.
Ja, also es ist vor allem, wenn man es dann aus der Auflaufform auf dem Teller auftut, dann sieht's einfach nur noch eklig, eigentlich wirklich eklig aus.
Kann ich bezeugen.
Aber
nach allem, was ich hier gerade sehe.
Solange es noch in der Auflaufform ist, ist es eigentlich geil, weil meine Oma hat sogar irgendwann angefangen, den Reistopf in so einer Glasauflaufform zu machen, wo man dann die Schichten von außen immer sehr schön sehen konnte.
Aber das ist
und
cool.
Und der Käse
das
ist so schön zerlaufen. Oh, das ist so geil.
Also ein schöner Aufschnittkäse, ja? Aus der Plastikpackung, wo dann eine Scheibe Marsdammer und zwei Scheiben Butterkäse und
ja, genau
Käse
den,
allerlei.
Genau den.
Aber es ist cool, so Relikte aus der Familie noch mitzunehmen und dann auch selber noch weiter zu nutzen in der Küche, kenne ich auch. Ich weiß nicht, hast du es auch, Robert? Dass du, na, obwohl, du züchtest ja deine Hefe selber und
machst. Sag das jetzt nicht so. Oder so. Das Einzige, was ich in der Quarantäne irgendwie kreativ gemacht habe, ist, mich in der Küche weiterzubilden.
Du hast doch Fatsch
gebacken. Genau, ich habe Fatsch getremelt.
meine
Vater
Eltern,
seitdem macht Fatsch.
Fatsch.
Ja.
Fatsch?
Na, Teig.
Nee. Das ist so.
Dough ist ja Teig.
Ja.
Was ist Fatsch?
Das ist so ein ganz süßes, also gibt's in verschiedenen Ausführungen, ganz süßes Naschwerk, sagt man, glaube ich.
Ja,
sowas wie so Halva oder türkisch Nougat?
Ja, so das? In die Richtung, ja, genau.
Ja, stimmt.
Das ist mehr so aus dem englischen Sprachraum. Also ich kenne es vor allem aus Schottland und England. Da gibt's immer so Fatschläden auf den Einkaufsstraßen, also mittlerweile nicht mehr so viele, ne, Carsten? Wir haben eine Weile gesucht, als wir in Edinburgh waren.
Aber faszinierend war der Laden trotzdem.
Ja,
da gab es irgendwie halt 100 Sorten Fatsch.
Richtig,
ja.
Regale voll, im Prinzip so Zahnblombenzieher, die irgendwie ganz schlechte Zähne machen und eigentlich nur aus Zucker bestehen, aber sehr lecker. Aber man ist so ähnlich, so 100 Gramm Fatsch sind so ein bisschen wie der Reistopf, man hat das Wochenende zu tun. Man hat das Wochenende über keinen Hunger, wenn man Freitag eins isst. Genau, ja. Wo kamen wir her?
Jedenfalls gab es so Relikte, auch bei uns, abgesehen von diesem Toast Hawaii Pfirsich oder Toast Honolulu oder so, weiß nicht wieder, gab es bei uns aus Ermangelung von Fleisch teilweise, hat meine Mutter sehr oft dieses Dosenfleisch benutzt, was so gibt, so Schweinefleisch,
so Spam.
Schmalzfleisch, Spam?
So heißt das, glaube ich, also dieses, was halt so in so eng verpackt und man weiß nicht so recht, wo es herkommt aus so einer Dose, ne? Frühstücksfleisch oder so.
Ja, sieht aus wie Frühstücksfleisch oder so, genau. Das hat sie halt immer genutzt, um zum Beispiel, wenn sie Spaghetti mit Tomatensauce gemacht hat, dann hat sie da irgendwie nicht die Würstchen reingeschnippelt, sondern hat sie eine Dose Dosenfleisch aufgemacht und das da reingebröckelt und dann irgendwie so mitgekocht.
Reingebröckelt klingt auch so gemein. Ich weiß, bis du das Wort genutzt hast, wollte ich sagen, wahrscheinlich gar nicht so unlecker, aber als du dann reingebröckelt gesagt hast.
mir ist nichts anderes eingefallen, tut mir leid. Und sie hat auch dann, wenn sie einen Bohneneintopf gekocht hat zum Beispiel, weil sie dann halt irgendwie kein frisches Fleisch da hatte, irgendwie, was macht man da so rein, keine Ahnung, hat sie dann halt Dosenfleisch da reingemacht. Und das ist eine Sache, die ich tatsächlich auch teilweise noch nachkoche, weil ich es gar nicht so unlecker finde, dieses Dosenfleisch in diesem Bohneneintopf, weil es einfach so ein Geschmack aus der Kindheit ist auch wahrscheinlich. Das so, aber eigentlich ein Relikt, also als ich dann mal Leute da hatte zu Besuch, die gesehen haben, was ich da in meinen Bohneneintopf reinkippe gerade.
Ist gegangen.
Was bröckelst du da gerade rein?
Ich hatte das ein einziges Mal vor Jahrhunderten gefühlt, da habe ich, und ihr wisst, was ich wahrscheinlich meine, Jägerschnitzel gemacht für meine WG. Oder irgendwie so Jägerschnitzel, wie ich es von meinem Vater gelernt hatte. Und von meinem Vater habe ich gelernt, ein Jägerschnitzel ist eine ich weiß nicht mehr, so eine runde Wurst in so einer Plastikhülle. Ist das eine Bierwurst? Also
Jagdwurst.
Jagdwurst, genau. Eine Jagdwurst, wo man schön dicke Scheiben abschneidet und sie dann paniert.
Also Jagdwurst, wie wir sagen.
Jagdwurst. Und die dann halt mit Ei und Semmelbröseln so paniert. Und dann gibt es dazu auch eine ähnliche Tomatensauce wie beim Reistopf, also wenn nicht sogar dieselbe. Und Nudeln. Ja. Und das war
klassische Schule.
Aber so Spirellis, ne? Nicht Spaghetti,
genau.
Sondern diese Spirelli-Nudeln oder so. Ja genau.
Das gab es immer bei meinem Papa.
Klassisches DDR-Schulessen.
Genau.
Ach, das war super
lecker. Ich habe schon wieder so einen Hunger gerade.
Das gab es auch in der Schule. Nee, das gab's immer mal mein Papa.
Vielleicht hat das.
Es gab drei Sachen das bei uns. Das war irgendwie Jägerschnitzel mit Tomatensauce, Blutwurst oder Milchnudeln oder manchmal auch noch Leber.
Ja, bei uns und bei uns, wenn
und
sie
Spinat
dann,
mit Rührei.
Wenn sie den, wollte ich
ja,
sagen.
Aber dann
wenn
so
sie
ein brauner, Gutes, brauner Spinat.
Genau.
Spinat. Wenn sie mit grauem Rührei.
Wollten, gab es Spinat, richtig.
Stimmt. Der dann so einsam Faden dann hing auch. So.
Richtig. Aber, nee, aber dieses Jägerschnitzel kannte ich nur aus der Schule. Oder, also kenne ich aus der Schule. Von damals.
Vielleicht haben wir es auch mal in der Schule bekommen, aber ich weiß nur, dass mein Papa das halt immer heimlich gemacht hat, weil meine Mutter und ich glaube auch seine, vor allem die Frau, die er danach hatte, fanden halt seine Ernährungsweise schon immer kritisch. Und deswegen haben wir beide dann manchmal heimlich nachts sowas zubereitet, während das alle anderen nicht mitbekommen. Gerade Nudeln mit Tomatensoße.
Anja und Papa in der Küche konspirativ.
Das ist wirklich so gewesen.
Haben sich bloß angenickt.
Genau. Durfte man auch nicht mit den Töpfen klappern. Nicht so gut.
Es war genau so, tatsächlich, dass man nachts
und am Morgen roch die ganze Küche noch nach Jagdwurst und Tomatensauce. Aber
so kocht mein Vater, glaube ich, auch bis heute.
Nachts heimlich.
Ja. Naja, ich glaube, mittlerweile traut er sich das auch tagsüber zu machen, aber nur noch selten.
Ja, aber das ist, aber diese Variante mit Jagdwurst kenne ich auch nur aus dem Osten tatsächlich. Also die nach der Wende, wenn du dir heutzutage einen Jägerschnitzel bestellst, kriegst du ja wirklich einen Schweineschnitzel, ne? Also ein ganz, ganz klassisches Schnitzel.
Ja, mit Pilze.
Genau. Ja, darauf wollte ich hinaus. Ich habe dann irgendwann hatte ich mal eine Situation, wo sich jemand am Tisch einen Jägerschnitzel bestellte und ich dann ganz überrascht war und dann sagte, hä, du hast doch einen Jägerschnitzel bestellt, was soll denn das jetzt? Du hast ja das falsche Essen bekommen.
Kind, es ist 12 Uhr mittags, du kannst doch jetzt ja keinen Jägerschnitzel essen.
Und mich die Person dann entrüstet anschaut und meinte, wieso, das ist doch ein ganz klassisches Jägerschnitzel mit Pilzen und weiß ich nicht. Und ich so, nein, und er wird nicht steif und fest. Hab ich gesagt, das ist doch niemals Jägerschnitzel, das ist eine Jagdwurst. Naja, und da war dann auch klar dann so, wo kommst denn du her?
Ossi.
Ossi. Nee, aber Jägerschnitzel ist auch so, wenn ich noch Fleisch essen würde, würde ich mir das wahrscheinlich auch ab und zu nochmal reinziehen.
Das gibt's doch so bestimmt, so eine Jagdwurst gibt's doch bestimmt auch in einer vegetarischen Variante.
Ja, es schmeckt mir einfach auch nicht so.
Also, Jägerschnitzel als Bratling, so als Gemüsebratling. Und dann kannst du Spirellis dazu machen und eine dünne Tomatensauce. Dann hast du voll das, das Ostkantinengefühl.
Na, es gibt jetzt vom Eberswalder gibt es jetzt auch Vegetarianos. Die schmecken genauso wie die Eberswalder Würstchen.
Ach so,
mit Fleisch.
Vegetarianos, da hat aber auch jemand lange überlegt, oder? An dem Namen.
Naja, Eberswalder, ne? Also. Ja. Da wird nicht lange überlegt, da wird Wurst gemacht.
Das ist übrigens was auch etwas, was mich tierisch wütend macht, obwohl ich überhaupt keinen Grund dafür habe, dass ich darauf wütend bin, ist, dass es vegetarische Alternativen zu Fleisch gibt, die bemühen, wie das Fleisch zu schmecken. Also weißt du, was ich meine? Ich finde halt, vegetarisches Essen oder auch veganes Essen kann super lecker sein und da gibt's echt viele, viele Rezepte, die mir extrem gut schmecken, die sich aber alle nicht bemühen, da irgendwie Fleisch zu simulieren innerhalb dieses Gerichts, sondern einfach, die halt ein ganz normales vegetarisches Gericht sind. Und irgendwie regt mich das immer auf, wenn ich so Wurstersatz sehe oder Fleischersatz oder so, weil ich denke, ihr könnt doch mit den Zutaten, die ihr da verbraucht habt, auch einfach ein ganz normales vegetarisches Gericht machen, was nicht so tut, als wäre es hier ein Burger-Patty oder eine Eberswalder Wurst oder so. Ich weiß, dass es total vollkommen absurd ist, dass mich das aufregt. 2 Sekunden später, nachdem ich mich da kurz in der Kaufhalle echauffiere, weiß ich auch, dass es absolut völlig bescheuert ist und dann ist auch wieder gut. Aber irgendwie so für einen Moment denke ich immer so, warum? Also,
ich will ein Tierbaby töten.
Also ja, aber
ja, es ist ja so, dass viele Vegetarier, glaube ich, diesen Geschmack schon vermissen, den Fleischgeschmack und also vor allem so politische Vegetarier, nenne ich die jetzt mal frech, die halt vor allem deswegen auf Tierfleisch konsumieren, nicht um ihrer Gesundheit unbedingt was Besseres zu tun, sondern um dem, weil sie Tierschützer sind. Ja, sei. Ja. Oh Gott, ich bin gerade voll frech. Aber es ist genau und also es gibt ja schon viele Vegetarier, die das nicht aus dem Grund machen, weil sie Fleisch nicht mehr mögen oder gemocht haben, geschmacklich. Und für die ist das natürlich eine schöne Alternative, wenn sie wissen, sie können diesen Geschmack, den sie immer gerne hatten, jetzt anders synthetisch erzeugen, finde ich das völlig okay.
Aber es funktioniert ja auch nie.
Ja, ich glaube, für die funktioniert es oft. Also mir persönlich, mir fehlt halt, ich habe nie Burger gegessen. Also fand ich schon immer doof, so Burger, bäh. Und
so, wir müssen jetzt Schluss machen.
Ich weiß, Anja bricht gerade so ab, oder Carsten? Hörst du? Ja. Ich hab, ja. Das
Aber für alle die gerne, und das sind ja wirklich, ist ja der Großteil der Bevölkerung, die das gerne mögen und aber das gerne essen wollen, ohne dabei ein Tier töten zu lassen oder selbst zu töten oder was auch immer. Für die scheint es ja jetzt mit diesen Erbsenproteinsachen da irgendwie coole Sachen zu geben. Also ja. Ich finde es eklig, aber.
Ist ja, ich finde das ja auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, das dauert auch immer nur so 2 Sekunden, wo ich so ein kurz.
Aber da stehst du schon im Supermarkt und stampfst mit rein.
Habe ich schon auf, das halbe Protestschild gemalt.
Roten Kopf.
Genau. Und den ersten Tweet verfasst, auf jeden Fall. Nein, aber das ist halt so, weißt du, ich bin ja vollkommen, also sollen da alle Vegetarier und Veganer sein und eigentlich müsste ich es auch, weil, ne, aber ich bin's nicht und eigentlich bin ich auch der schlechtere Mensch von allen, was das angeht, weil ich halt weiß, dass das wirtschaftliches Züchten von Tieren A, den Tieren nicht gut tut und B, auch für die Umwelt nicht schön ist und so. Das weiß ich alles, aber trotzdem esse ich halt gerne, wie du meintest, den Burger und Fleisch schmeckt mir schon und dann ärgere ich mich halt immer wahrscheinlich aus diesem verqueren Selbsthass heraus. ärgere ich mich dann darüber, dass irgendwie hier gerade versucht, ein Soja-Patty so zu schmecken wie mein Fleisch. Das kann einfach nicht sein. Aber wenn ich dann wirklich mal drüber nachdenke, ist vollkommen albern und dann ist auch wieder gut.
Ich habe teilweise so doll vergessen, wie Fleisch und Wurst waren, also Wurst egal, aber Wurst kann man, ist ja wirklich nur Geschmackszeug eigentlich mit Fett oder so, glaube ich, ja. Aber so wie Fleisch schmeckt.
Du hast jetzt gerade eine geheime Rezeptur ausgeplaudert.
Dass ich mittlerweile irgendwie, wenn ich so ein Fleischersatzprodukt essen sollte, glaube ich auch denken würde, oh ja Mensch, das kommt ja dem Original total nah. Und dann sitzt immer so ein Fleischersatz, der mir sagt, nee, du.
Dass man einen Blindtest
machen. Da irrst du dich. ich finde es ganz cool, weil das Schlimmste ist beim Grillen. Also beim Grillen finde ich es voll doof, kein Nackensteak zu essen. So, ich will es eigentlich auch nicht essen, aber das macht schon tollen Geruch auf dem Grill und so. Und dann finde ich es aber, oder so eine Bratwurst. Und da finde ich jetzt mittlerweile gibt es so die ein oder andere Bratwurst vom ein oder anderen Hersteller, wo man sagt, ja, die kannst du mal essen. Da hast du das Grillgefühl. Ja, genau. Hm. Und da hat man so das Grillgefühl und dann denkt, ja, cool. Aber da finde ich es eigentlich am gravierendsten, dass ich manchmal denke, ach, jetzt hier so ein. Jetzt ein Nackensteak, du.
Gibt es nicht den Geruch von gegrilltem Nackensteak auch im Zweifel irgendwo in Dosen?
Bestimmt.
Carsten hat da sicher was.
Carsten, kannst du da mal recherchieren? Kannst du doch dann beim Grillen ab und zu mal so.
Ja, der Geruch ist ja immer. Eh da, weil die anderen Leute um mich herum ja meistens sowas essen.
Das siehst du, dann ist doch alles gut. Musst du dir immer mindestens einen Fleischersatz zum Grillen einladen.
Ja. Ach, Grillen, ey, ist auch so eine Sache, wa?
Wieso?
Kann man ja gar nicht mehr machen.
Wieso kannst du nicht grillen?
Naja, da müsste ich erst mir jemanden suchen, der mich in sein Grillhaus lässt.
Sein Grillhaus?
Nee, ach, so schlimm ist es auch nicht. Aber das Schöne am Sommer und der Situation, in der wir uns befinden, ist, dass ja man trifft sich ja dann, wenn man sich versucht, irgendwo zu treffen, dann eher draußen.
Ja.
Wegen Abstand und allem Möglichen.
Und schreit sich die ganze Zeit an.
Ich war neulich bei einer Freundin, deren Mutter ein sehr großes Gartengrundstück hat. Und dort da haben wir es so eingerichtet, dass wir also gegrillt haben und dann haben alle Haushalte ihren eigenen Tisch bekommen. Mhm. Alle anwesenden Haushalte, also waren 3 und jeder Haushalt hat dann so einen eigenen Tisch. Und man saß so im Kreis und wir konnten uns dadurch trotzdem irgendwie unterhalten, aber haben den Abstand gewahrt.
Ja.
Das war ganz cool. Also Grillen ist ein geiles Ding.
Also ich habe nur Raumduft Pizza Salami gefunden, wenn es das aber gibt. Dann gibt es bestimmt auch Grillsteak als Raumduft.
Ach, Raumduft. Raumduft Toast Hawaii. Das wär's doch. Übrigens heißt das mit dem Pfirsich heißt Toast Melba, habe ich nachgeschlagen.
Ach, gibt's wirklich, siehst du, dann war es keine Erfindung von meinem Papa.
Also vielleicht hat er es damals
auch, weiß ich nicht. Dann hat meine Mutter wahrscheinlich auch nicht das Dosenfleisch erfunden.
Nee, aber die Dose.
Ich hatte auch eine Dosenfleischphase, da habe ich immer Corned Beef aus der Dose
gegessen. Ja, also, ja, genau, das ist das ja.
Ähnlich. Ah, ja, stimmt, das fand ich geil. Da gab es auch nur eine Firma, ne? Kann es sein, es gab im Regal immer nur so ganz versteckt diese eine einzige Firma.
Die anderen haben sich nicht getraut.
Dieses Fleisch aus der Dose hergestellt hat.
Ja. BSR.
Tulip oder so. Überhaupt was alles
aus der Speckitonne.
Richtig. Das ist einfach die zusammengedrückte Speckitonne.
Ich habe auch nie wieder Fisch in Dosen gekauft seit den 90ern. Also habe ich eh kein, aber sowas gab es früher beim Opa immer.
Ja, mein Papa isst das auch und sehr gerne.
Klassischer Dosen, so Tomatenfisch, genau, Tomatenheringsfilet. Genau. Ja.
Das habe ich auch lange nicht mehr.
Schmeckt auch irgendwie, also mag ich auch, wenn man
auf
Fisch mag.
Butterbrot?
Ne, immer, ja, oder auch so einfach. Aber ich glaube immer auch, dass das nicht so der frischeste und beste Fisch ist, den man da in so Dosen. Ich weiß aber nicht. Ich glaube ja, dass so Konserven generell einen schlechteren Ruf haben, als sie es eigentlich wert sind. Also dass halt viel, was so in Dosen kommt. Weil wenn man sich mal überlegt, wenn man, also gerade so Obst in Dosen, ne, hat ja irgendwie so einen komplett schlechten Ruf, weil die halt so viel eingezuckert sind und so nicht mehr, also nur eigentlich nur noch nach Zucker schmecken, die Klassiker so. Und aber ich glaube, theoretisch sind, glaube ich, Konserven eigentlich das beste Mittel, was wir haben, so als Menschheit, um Südfrüchte zu uns zu verschiffen. Weil wenn man das, wie sie es im Moment machen, kriegt man halt so, werden halt halbreife Bananen auf ein Schiff geladen in irgendwelchen Kartons und die faulen ja dann nur noch, bis sie bei uns sind. Die reifen ja nicht nach. Ja. Und das ist ja auch alles nicht so umweltfreundlich, sag ich mal. Also ich weiß nicht, ob Dosen da jetzt die Lösung sind, aber zumindest haben sie, glaube ich, einen schlechteren Ruf, als es wert sind.
Also Dosenbananen gibt es ja gar nicht.
Naja, könnte man ja mal darüber nachdenken, ob es das nicht vielleicht geben könnte.
Aber es gibt ja zum Beispiel Spreewaldgurke auch in Dosen. Nein, aber zum Beispiel die...
Einzeln voll.
Es gibt auch Sachen, die überhaupt nicht mehr so wie es original schmecken. Erdbeeren aus dem Glas oder aus der Dose gibt es ja auch. Das, finde ich, hat mit einer Erdbeere und mit dem Geschmack einer Erdbeere so gar nichts mehr zu tun. Das ist halt nur noch der klassische Geschmack einer Dosen oder Einweg-Erdbeere.
Die lagen halt schon dann länger da. Genau.
Ja, voll.
Du erkennst es ja auch sofort. Ne? Du kannst da keine Erdbeerkuchen backen. Also kannst du schon, aber wenn du da halt dann halt so eine Dosenfrüchte drauf hast,
wird gleich gemeckert.
Bist du sofort ertappt. Genau.
Ja, dann nimmst du ja sogar eher Tiefkühl-Erdbeeren. Ich glaube auch, dass der Vitamingehalt dann natürlich bei eingewecktem Konservendosenobst irgendwie weg ist.
Vermutlich, ja. Also ist, glaube ich, gut rausgeschwemmt in der Zeit, bis das zu dir kommt. Das ist richtig,
Aber es ist doch gerade voll der Trend, wieder alles einzuwecken.
Ja, ist das so?
Ja.
Aber was ich ja mag, sind diese tiefgekühlten Obst-Dingsbums. Also wo halt wirklich so Erdbeeren oder frisches Obst schockgefrostet wird und dann halt aus dem Tiefkühlregal. Weil die schmecken tatsächlich noch, jetzt nicht wie frisches Obst, aber zumindest gut.
Machen sich gut als Eiswürfelersatz.
Richtig, stimmt. Das geht auch, ja.
Das stimmt. Oder Schmusis machen die Leute auch damit.
Ach, was machen die?
Schmusis.
Schmusis?
Schmusis.
Die Leute schmusen mit ihrem Obst.
Hast du einen Schmusemaker zu Hause, Anja?
Nein, auf keinen Fall.
Ist das nicht einfach nur ein Mixer?
Ja, dann muss aber
auf keinen Fall.
Ich habe so einen, ach so, okay. Dann habe ich es nicht. Ich habe so einen Industriemixer, wo man auch so einen halben Hund reintun kann.
Zähl mal bitte deine Küchengeräte durch.
Jetzt,
wie viele
jetzt hier on
Küchengeräte
air, das
mit Stecker du besitzt?
Ich habe einen Mixer. Ich habe, also zählt ein Ofen, der hat ja theoretisch auch einen Stecker.
Naja,
nicht nur Geräte, sondern
Ersatzgeräte.
So. Also genau, ich habe
also Zusatzgeräte.
Ich habe wie heißt das hier, Geschirrspüler, was du auch hast jetzt seit neuestem, eine Mikrowelle, die ich irgendwann mal gekauft habe, als ich meinen allerersten Kühlschrank gekauft habe. Ja. Und das war's eigentlich auch.
Wasserkocher?
Schon. Ja, stimmt, okay, das ist richtig. Wasserkocher.
Ein Toaster?
Ja, Toaster.
Und dann hast und
einen Zauberstab. Hast du einen Zauberstab?
Ich habe einen Zauberstab.
Hast du einen Zauberstab?
Nicht in der Küche. Nee, habe ich nicht. Ach so, warte mal. Doch, habe ich. Aber den benutze ich tatsächlich nie. Also zählt der noch?
Ja, aber du besitzt es.
Ich benutze ihn. Stimmt. Ja, ich habe einen. Was habe ich noch?
Dann hast du noch so eine Biermaschine auch, ne?
Genau, die Biermaschine darf ich nicht vergessen. Was ist denn eine Biermaschine, Anja?
Hast du nicht so ein Brauereigerät?
Na, mein Brauereigerät ist ein Topf und dann Dinge, in die ich das dann umfüllen kann, wo halt kein Stecker dran ist. Also da gibt es nicht viel Geräte in dem Sinne.
Aber das ist schon elektrisch betrieben, oder? Ist da nicht so eine Spirale mit drin?
Ja,
so
richtig.
Spirale, ja, genau.
Siehst du, mit dem Stecker.
Ja, okay.
Ja. Dann hast
kann man
du
aber auch
noch
zum Einwecken benutzen. Also dafür ist er ist eigentlich so ein Einwecktopf, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Brauereigerät, sondern das ist halt einfach ein Topf mit einem Stecker.
Also ein Glühweintopf.
Ja, könnte man damit sicherlich auch machen, ja.
Mhm.
Also,
dann hast du,
wenn alles scheitert, stelle ich mich damit auf den Weihnachtsmarkt.
Einen Entsafter oder so eine Zitruspresse, eine elektrische. Nee, ein Dosenöffner elektrisch?
Nee.
Okay. Also ich meine nur, es ist unfassbar, wie viele Geräte, dann Küchenmaschinen, was Leute alles an Zerhäckslern und Zerkleinern als Maschine
das
in ihrem
Haushalt haben. Das habe ich noch. Ich hab eine KitchenAid, also so ein Rührgerät.
Habe ich auch.
Ja.
So ein Riesending sogar.
Ja, riesig, aber schon, da kann man schon ein bisschen was mit Teig machen, ja.
Oder was
aber da ich ja in der Quarantäne jetzt hier auch aktiv Brot gebacken habe oder immer noch tue eigentlich, hat sich die schon sehr bewährt, weil wenn ich die Teige alle mit der Hand geknetet hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich Oberarme für drei, aber so konnte ich halt meine KitchenAid bemühen.
Auch ein Ding, Brotbackautomat, Eismaschine.
Ja, mein Brotbackautomat heißt Ofen.
Wir hatten auch mal einen Brotbackautomat, hatten wir auch mal. Haben wir irgendwann zweimal benutzt und dann aussortiert.
Ja,
und dann
richtig,
aber auch mit so einer Fertigbackmischung, ne? Also jetzt nicht mal so die Mühe gemacht, da selber Mehl und Hefe und weiß nicht zusammenzukippen, sondern hier einfach Fertigmischung rein, anmachen, fertig. So Wasser dazu vorher.
Eine Stunde ignorieren.
Ja. Also braucht kein, war auch nicht unlecker, sag ich mal, aber braucht man nicht. Aber eine Eismaschine habe ich auch. Das ist aber auch nicht.
Eismaschine, aber jetzt in dem Sinne so Speiseeis machen, ne? Also es gibt ja auch Eismaschinen, die in Kühlschränken verbaut sind, wo man so Eiswürfel macht dann quasi.
Also, dass dieses Ding, was ich habe, überhaupt Eismaschine heißen darf, ist sowieso schon ein Ding, weil es ist halt wirklich nur ein Quirl, der sich dreht und dazu ist halt dieser Topf, in dem die Flüssigkeit dann sozusagen reingekippt wird, ist halt wie so ein Kühlakku aufgebaut. Du musst 24 Stunden einfrieren, dann packst du das in dieses Automat rein, oben einen Quirl drauf und die Flüssigkeit rein und durch das Ganze wird dann durchgedreht die ganze Zeit und immer abgeschabt von der Wand sozusagen, von dem Topf und dadurch entsteht dann irgendwann diese Eismasse. Mhm. Haben wir auch genau zweimal benutzt. Ist eigentlich super lecker. Super lecker, aber man vergisst anschließend das Ding auch immer wieder regelmäßig einzufrieren dann, ne? Weil das nimmt auch Platz weg im Tiefkühler. Und dann hast du es halt stehen, so, man könnte mal wieder Eis machen. Ja, stimmt, dann müssten wir erstmal Teil einfrieren.
Machen wir also nächstes
halt so,
Wochenende.
Bist du kannst halt auch, genau, du machst es dann halt auch nicht spontan, so.
Das ist auch dann so musst du einfach wie früher machen. Gerät, was ich hab. Machst du einen Löffel in Fruchtzwerg?
Ja.
Und frierst ihn ein.
Stimmt, der Löffel in Fruchtzwerg.
Da gab es extra, da gab's im Sommer mal extra so Edition, wo dann der Löffel mit unten.
Wollte ich gerade sagen, da gab es ja richtig von, wer macht Fruchtzwerg? Nestle oder Danone? Ich weiß gar nicht, aber eines von
diesen
furchtbaren Unternehmen, genau. Gab es ja richtig Fruchtzwerglöffel, also Eisstiele, ne, die man kaufen konnte. Ja. Also aus Plaste, weil wir kümmern uns ja nicht um unseren Planeten. Aber das waren noch die guten alten 90er, wo man sich keine Sorgen machen musste, wenn man Plaste benutzt hat.
Genau. Aber man hat schon schön ordentlich getrennt, ne? Also das war ja, das hat man ja direkt Anfang der 90er so eingetrichtert bekommen, wie Mülltrennung so abzulaufen hat.
Ja.
Jetzt sind wir wieder beim Thema von vorhin. Also das hier, wie meine Oma hat sogar angefangen, Joghurtbecher auszuwaschen.
Das haben wir auch immer früher gemacht, bis ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte und gedacht habe, das ist bestimmt Schwachsinn.
Ja, es war es, glaube ich, auch. Und da sind wir ja. Aber
es gab auch mal so eine Joghurtbecher, wo man von Werk ab sozusagen das Etikett abnehmen konnte. Das war dann aus so einer Pappe, die einfach nur drumherum um den Plastikbecher war. Und dann konnte man die mit so einem Trennstreifen, der jetzt immer so auch bei den Amazon-Paketen drauf ist, rum abmachen und konnte man noch extra trennen, nur den Plastemüll und den Papiermüll des Etiketts.
Aber das ist interessant, dass du offensichtlich keine Bio-Joghurts oder Quarks kaufst, denn da ist es auch so heute.
Ich kaufe tatsächlich, wenn Quark, was äußerst selten vorkommt, in Gläsern.
Ah, Quark in Gläsern?
Na, oder Joghurts in Gläsern halt. Ich glaube, Quark
Joghurt gibt es in Gläsern. Es gibt so Quark, also komischerweise alle Bio-Quarks, ob ich die bei Lidl oder Edeka oder Netto kaufe, aber all diese Bio-Quarks mit Vanille, weiß nicht, irgendwas, Erdbeergeschmack, die sind in diesen flachen Bechern, wo man die Pappe abmacht und den Deckel und drei Teile setzen sozusagen trennen kann. Aber ich finde es halt irgendwie schade, dass das ausgerechnet nur bei den Bio-Quark-Sachen möglich ist. Naja, was soll's.
Aber was ist denn jetzt der Vorteil eigentlich? Ich meine, ob das hast du zu der Plastik Verpackung. Du hast weniger Plastik als Material irgendwie da drin.
Ja, genau.
Ich glaube, die Herstellung,
weil die auch dünner ist.
Die Herstellung von bunter Plastik, also so, was, wenn man das direkt Druck auf und, das okay. Plastikdings druckt, ist auch generell nicht so richtig gut.
Okay.
Und dann hat man quasi nur den weißen Plastebecher und dann das, was bunt wird, kommt, kannst du gesondert entsorgen.
Hatte ich ja schon mal erzählt, meine Eltern sind so ein Fall, die haben alles als Küchengeräte, was es irgendwie gibt. Die hatten, habe ich aber auch schon mal erzählt, auch diesen Mayomaten, ne? Davon habe ich erzählt.
Mayomaten? Nee. Was ist denn ein
Mayomat?
Hast du,
so ein altes Ostgerät, ne?
Möchte ich dich nochmal daran erinnern, was ich Anja vorhin gesagt habe. Hast du bestimmt schon mal erzählt, ich habe es aber vergessen.
Das war der Magdeburger Joghurtautomat.
Okay,
damit konnte man Joghurt züchten. Du hattest irgendwie eine Joghurtkultur in so einem kleinen Gläschen irgendwie in meinem Kühlschrank stehen, glaube ich.
Ja.
Irgendwie hast du die aufbewahrt. Und dann hast du die einfach bloß hattest du so 6 Einweggläser mit Schraubdeckel. Und hast du dann halt irgendwie deine Milch reingekippt und eben diese Joghurtkulturen dazu geschmissen. Und dann war es eigentlich nichts anderes, glaube ich, als ein Dampfbad. Mhm. Oder so, also wo du halt eine bestimmte Temperatur gehalten hast über mehrere Stunden, Tage.
Achso, und das war der Automat dann quasi.
Und dadurch ist dann halt diese Joghurtkultur hat sich dann vermehrt und du hattest dann irgendwann deine Joghurts. Und da hat meine Eltern dann irgendwie dann wahrscheinlich Dosenpfirsich mit reingemacht noch oder so, dann als ich fertig war.
Joghurt Melba?
Oder auch gerne mal einfach nur ein bisschen Marmelade, was noch irgendwo übrig war. Und dann hatte man halt so seinen süßen Joghurt.
Okay.
Aber also das ist auch gerade
wieder voll im Trend.
Ich gehe
mal davon aus, dass wir das Ding nicht mehr haben. Ja, das kann sein.
Aber es klingt auch so nach was man dreimal macht und dann keine Lust mehr drauf hat, oder?
Ja. Meine Eltern hatten auch einen Entsafter, wo man oben halt Obst reingeschmissen hat und unten kam. Aber viel haben sie auch so geschenkt bekommen. So, ihr habt so eine tolle große Küche hier.
Die müssen wir irgendwie vollstellen.
Genau, hier gibt es mal einen Entsafter.
Oder so aber Joghurt selber machen ist auch gerade wieder Trend.
Ja.
Oh ja, Brotschneidemaschine hatte in den 90ern, hatte jeder, alle anderen Kinder aus meiner Klasse, also deren Eltern hatten die eine Kinder? Brotschneidemaschine. Also die Eltern, bei denen zu Hause, in ihren heilen Welten, in ihren normalen Familien.
Während Anja, nein, aber das fand während ich immer Anja interessant. Durch die Koppenstraße streunerte und irgendwie sich die Nase an Sammelläden platt drückte, durften andere Kinder Brot schneiden.
Ja, weil die eine Maschine hatten. Nee, bei mir in der Familie wurde Brot immer mit dem Messer geschnitten. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist so eine Art Statussymbol in anderen Familien, wenn die diese Brotschneidemaschine haben. Das hatten wir nie.
Wir hatten so eine. Es gab ja dann auch, da gibt es ja dann sogar in dem Snobismus der Brotschneidemaschine nochmal eine Abstufung. Ne? Handkurbel oder elektrische Brotschneidemaschine.
Nee, muss schon elektrisch sein.
Ja, ne? Wenn dann.
Zählt nicht.
Eine Handkurbel?
Ja, meine Großeltern hatten so eine.
Ja, zu DDR-Zeiten, glaube ich, war das, da gab es diese Kurbel. Da habe ich mir einmal viel schön Daumen geschnitten, als ich auch mal mitspielen wollte. So mit inklusive Fingernagel.
Ist ja auch nichts zum Spielen, ne?
Ja. Oua. Dann kommt noch der Eierkocher, auch so ein Automaten, den ich nicht ganz verstehe.
Stimmt, wo man so 5 oder 6 Eier im Kreis aufstellen kann, ne? Wo man dann mal denkt so, was ist da jetzt der, also weniger Wasserverbrauch, glaube ich.
Habe ich auch schon gesehen als Kombination mit der Filterkaffeemaschine. Links war dann der Eierkocher und rechts war die Filterkaffeemaschine verbaut. Was ich zu Hause habe, was batteriebetrieben ist, sind Salz- und Pfefferstreuer.
Ja,
also hier
hatte
so,
ich auch
so
mal.
Mühlen, nicht Steuer,
mit
sondern
Licht?
Mühlen. Mit Licht natürlich.
Mit Licht unten natürlich.
Aber an und für sich finde ich es gar nicht so doof, weil du kannst mit der einen Hand schön irgendwie deine Soße pfeffern, salzen und mit der anderen Hand schon mal irgendwie, weiß ich nicht.
Weil das ist ja immer die Zeit, die man auf jeden Fall sparen muss während des Kochens.
Richtig, also
die
Spaß.
Die 2 Sekunden, die deine Soßen würzt.
Na, rechne das mal zusammen.
Was man da parallel machen könnte.
Ach, sowas hatte ich auch mal, fällt mir da ein. So eine elektrische Pfeffermühle. Die habe ich aber, glaube ich, in meiner WG damals gelassen. Kann mich gerade nicht erinnern, aber habe ich auch schon mal in der Hand gehabt.
Ich habe das mal geschenkt bekommen, so eine elektrische, so eine silberne. Das sah aus wie so ein Space-Dildo, wo man oben so drauf drückte und dann kam unten Licht und Pfeffer raus und dann ist die irgendwann kaputt gegangen. Also das irgendwie
war sie ein Space-Dildo.
Kann auch sein, vielleicht habe ich sie mal falsch verstanden. Und dann ist irgendwie die Elektrik da drin kaputt gegangen und dann konnte man sie aber auch nicht mehr manuell bedienen. Ich wäre zufrieden gewesen, wenn nur das Licht ausgefallen wäre oder so, aber sie hat dann halt wirklich ihre Grundfunktionalität nicht mehr. Und dann dachte ich so, ich kaufe mir hier zum Drehen, das geht so schnell nicht kaputt.
Ja, ich habe das glaube ich auch geschenkt bekommen. Ja, es gibt, und also meine Mutter war mal mit einem Typen zusammen, der fand so eine
Sebastian
Maschine ziemlich cool. Nein, ein anderer Mann. Und der hatte zum Beispiel auch einen elektrischen Dosenöffner in den Haushalt mitgebracht. Mhm. Und ich werde nie vergessen, wie er uns den vorgeführt hat und wie er das ganz toll fand. Man hat da irgendwie mit so einem kleinen Magneten das halt an die Dose dran gebatscht und dann mit diesem Messerchen. Stimmt, und dann hat man das trotzdem,
auch, ja.
Man musste das trotzdem festhalten und irgendwie so zudrücken und dann drehte sich die Dose in diesem, ja, in diesem, in dem Griff.
Ja.
Und es dauerte
so,
aber
da, also da dreht sich nicht der Dosenöffner
lange
um die Dose, sondern die Dose in dem Dosenöffner sozusagen.
Genau,
du musst,
da ist so ein Magnetärmchen.
Genau, du machst alles genauso, wie bei dem normalen, herkömmlichen Dosenöffner, aber du musst halt nicht die zweite Hand benutzen, um zu drehen. Du kannst mit der zweiten Hand zum Beispiel den Pfeffer, die Pfeffermühle, die automatische bedienen.
Ja. Und ich weiß nur, also erstmal holst du diesen Dosenöffner irgendwann raus, dann machst du, dann suchst du wieder eine Steckdose, dann steckst du in die Steckdose, dann ankert man das da irgendwie rein, das war gar nicht so leicht, dann klebte das an so einem Magnet fest, dann hat man das so festgehalten und dann machte das so. Und es hat einfach ewig gedauert. Und meine
Mutter
stand immer
so da. In der Zeit habe ich
doch
drei Dosen mit der Hand auf.
Und meine Mutter immer so, oh Gott, ich will diesen Scheiß hier nicht mehr in meiner Wohnung haben.
Ich habe ja,
und, ja.
Ich hab ja damals zu WG-Zeiten haben wir jahrelang nicht mal einen Dosenöffner gehabt, sondern, also nicht so einen klassischen manuellen Dosenöffner, sondern haben unsere Dosen immer mit so Schweizer Armeemessern aufgemacht, also Taschenmesser-Dosen öffnen. Also das ging auch. Ne? Also
da habe ich ja die Technik nie verstanden, dahinter musst du mir mal zeigen, wenn ich nächstes Mal
wieder
bin.
Genau. Bring mal eine Dose mit, ich zeig dir mal, wie das geht.
Ja, zum Glück gibt es ja heute auch so diese Laschen an den Dosen, damit man die ohne Öffner aufmachen kann.
In 20-30% der Fälle brechen mir die ab, bevor ich die Dose aufhab.
Oh.
Habe ich mal hochgerechnet. Also mit dem bin ich auch nicht ganz zufrieden. Da mag ich schon meinen Dosenöffner, den ich nach.
Bei dem Corned Beef war doch immer so ein Stift dabei.
Ja, den konnte man so aufrollen. So wie man heutzutage auch Zahnpasta noch irgendwie raus, noch bis zum Netz raus.
Das machst du, wenn ich Fuchs. Du musst ja die Zahnpasta.
Ja, na,
die
muss ja
ich schneide die
bleibe
auf und hol die Reste raus.
Ja. Eieiei, dass man sich so lange über Küchengeräte unterhalten kann, ist aber auch.
Du hast angefangen.
Ein Thema für die Zeit. Es ist einfach, da muss man auch mal drüber reden. Da muss man auch einfach mal sagen, Mensch, es gibt so Leute, die haben öffnen hier einen elektrischen Korkenzieher. Ich weiß nicht alles, ey. Es gibt,
meine
ich
Eltern.
Möchte gerne mal für
uns. Elektrischen Korkenzieher?
Ja,
das stülpt man dann drauf und dann macht es auch wieder. Und dann ist der Korken da rausgezogen. Ja.
Das aber auch, das kriegt man nur im Manufaktum-Katalog, oder? Das ist irgendwie, ja, also das ist nichts, was man im
Hausfrau
normalen Geschäft kaufen kann, oder?
Ach, ja, aber viele meiner Sätze fangen halt mit meinen Eltern an. Meine Eltern haben halt auch halt jetzt so WLAN-Backherd und so, weißt du? Der dir dann
bitte?
Halt eine Nachricht oder eine die Geschirrspülmaschine hat halt WLAN.
Aber warum?
Die sagte dann halt aufs Handy, dass halt, mein Vater, der steht total auf Smart Home und richtet sich jetzt alles so ein und alles, was er sich neu kauft an Maschinen, muss halt irgendwie WLAN-fähig sein. Und dann sitzt er mal bei sich zu Hause und zeigt mir so, ach, guck mal hier, ich habe eine Nachricht auf mein Handy bekommen, der Geschirrspüler ist fertig. Und ich sage, okay, dann kannst du der Mama jetzt losschicken.
Müsste das dann nicht eigentlich der Mama
Mal
aufs
WhatsApp
Handy bekommen?
Das ist ganz furchtbar, wenn ich bei denen zu Besuch bin, dann auch irgendwie lauter Bewegungsmelder im Garten oder so, da klingelt die ganze Zeit irgendwie sein Handy, weil immer irgendwie eine Nachricht kommt, ja, es hat sich hinterm Haus jemand bewegt oder ist der Geschirrspüler fertig.
Die Katze des
Nachbarn
oder so.
Ja, immer, also.
Aber das ist doch nervig und im Zweifel sind
super
alle Geräte.
Super, ist auch der Ton nochmal an vom Handy, das macht ping.
Schön. Aber dann sind ja alle Geräte im Haushalt deiner Eltern im Zweifel auch an verschiedensten Botnetzen beteiligt, ne? Die
natürlich.
Die schwache Security ausnutzen und irgendwelche Seiten in China Alarm legen oder so.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Aber das wollte mein Vater nicht erzählen, das ist egal.
Hat er denn auch so Kameras?
Überwachungskamera,
ja.
Hat er auch. Ja.
Aber
dann
nur
mir,
vom
dann
Haus weg.
Schickt er mir immer per WhatsApp, genau, vom Haus weg, ohne dass mir Nachbarn nicht sieht. Dann schickt er mir immer Videos über WhatsApp, dass er wieder irgendein Vögelchen aufgenommen hat, was gerade an der Kamera vorbeigeflogen ist. Oder eine Spinne hat ihr Netz darüber gewebt.
Ist das schön. Weil es gibt ja so eine, diese, wie heißen die, Ring, ne, von Amazon, diese, oder von Google Nest gibt es, glaube ich, auch Kameras, die man irgendwie, die so smart, wie heißen die denn, so smart Türklingeln, ne, also, oder so in der Art, wo gleich eine Kamera mit eingebaut ist, oder den Türspion ersetzen und so, was dann natürlich auch alles erstmal in the Cloud geht und von da dann abrufbar ist, eben auf dem Handy oder so. Und ich frage mich immer, was für Leute sowas sich verbauen, also warum und wofür? Ist mir unklar.
Ja.
Naja, für die Voyeuristen oder für die, also es gibt jetzt eine coole Sache, die habe ich gestern gesehen, es gibt sozusagen Citizen Science, glaube ich, heißt es.
Ah, die Bäume.
Das heißt,
ne?
Na, die Bäume habe ich gestern auch gesehen, ja. Kann ich auch nochmal erwähnen, hatten wir vorhin auch so ein bisschen das Thema. Aber was ich jetzt erst meine, ist von der Bundesregierung auch gestützt und so. Und man hat also einen Bewerbungszeitraum ausgerufen, der ist jetzt leider schon abgelaufen. In dem konnte man sich als Bürgerforscher sozusagen anmelden und dann hätte man Wildtierbeobachtungen in seinem eigenen Garten machen können. Das heißt, man kriegt dann von dem Bundesministerium für Forschung und bla bla wahrscheinlich so ein kleines Kamerasetup. Ich gehe mal davon aus, dass, keine Ahnung, ich will das jetzt hier mit weniger, weiß nicht was, inwiefern das Cloud gespeichert oder so ist, weil man muss es selber hochladen. Hätte man halt so eine kleine Kamera bekommen und hätte die dann in seinem Garten installiert und um die Wildtiere dort zu beobachten. Zum Beispiel Eichhörnchen oder Waschbären oder Füchse. Und dieses Material, das lädt man dann zur Auswertung eben an die diese Initiative, es ist jetzt nicht die Bundesregierung an sich, sondern eine andere Initiative, hoch und dann wird das ausgewertet und man schaut mal, wie eigentlich so die Tierbewegungen bei uns in der Stadt sind. Das fand ich sehr schön. Also ich wäre sehr gerne Bürgerforscherin gewesen, aber es, ich habe leider keinen eigenen Garten. Aber was andere, was ich als genau was du angesprochen hast, ist ja, genau, es gibt eine Webseite, die wohl jemand jetzt relativ frisch programmiert haben muss, in der alle Bäume oder sämtliche Bäume, die das Stadtgebiet Berlin umfasst,
sagen wir mal
hinterlegt
viele sind.
Sehr viele.
Ich hab in den Randbezirken mal geguckt, da sind nicht ganz alle, aber in der Innenstadt, glaube ich, sah es relativ komplett aus, ja.
Und da kann man schauen, welchen Baum man halt direkt vor der Tür hat oder um sich herum oder wo auch immer. Und dann sieht man sogar, und das finde ich irgendwie sehr interessant, wie alt dieser Baum ist. Und der eigentliche Hintergrund zu dieser Webseite ist zu gucken, ob die Bäume eigentlich alle genug getrunken haben und genug bewässert wurden, was ja im Moment so ein schwieriges Thema ist. Und dass man dann im Zweifel sagen kann, oh, ich hole mal einen Eimer und gieß mal hier. Oder guck mal, wo der nächste Brunnen ist. Das wird da auch verzeichnet.
Oder hängen einen Schlauch aus dem Balkon oder so.
Genau. Und dann, das fand ich schon ganz cool.
Ja.
Das habe ich gestern gefunden, weil die Eva Schulz das getwittert hat. Und das fand ich, also so gerade wenn man so ein Kartennerd ist wie ich, wenn irgendwas kartografiert ist, dann ist, finde ich, immer alles ganz toll. Ja, ich habe sehr viel Linden bei mir in Neukölln hier. Gibt es nur Linden.
Ja, ich vor meinem Haus auch. Ah. Ist auch immer schön, wenn sie dann rum
dein Auto verkleben.
Ja, wenn sie im Sommer irgendwann anfangen auszuschlagen sozusagen und sämtliche Autos, die hier auf der Straße stehen, verkleben. Das ist immer ein großes Hallo. Freut man
du
sich.
Heidi Ho.
Über die Linden. Ja, aber ich fand auch, also ich krass, also ich habe ja auch das, habe ich auch gesehen und habe dann auch mal so ein bisschen rumgeklickt und habe dann auch das Alter der Bäume in meiner Straße mal begutachtet und habe mich dann immer gefragt, so woher haben die denn das? Aber ist natürlich klar, das sind ja im Zweifel alles öffentlich gepflanzte Bäume. Da gibt es wahrscheinlich, weil wir sind ja hier in Deutschland, irgendwo ein großes Buch in den
genau, sind ja alle
in der Senatskanzlei, wo irgendwie alle Bäume, die je in Berlin gepflanzt wurden, mal aufgelistet werden.
Wir mussten
ja, das Umweltamt hat da einen Katalog.
Beim Hausbau Straßenbaum fällen lassen, weil sonst wäre ich nicht irgendwie auf mein Grundstück gekommen.
Mit dem riesen Auto.
Ja, meinem SUV.
Genau. Hätte der Hammer nicht aufs Grundstück gepasst, musste man Baum fällen.
Und da wurde, natürlich konnte man genau halt ablesen aus den Karten, welcher Baum, welche Nummer und wie alt und wie viel Geld ich als Ausgleichszahlung irgendwie auf den Tisch legen muss, weil das war nämlich der Fall.
Also konntest du da keine Hecke pflanzen irgendwo? Das geht doch immer so, wenn man was fällen muss oder so, kann man doch auch Auslandspflanzen.
Es gibt es auch, dass du irgendwie eine Ausgleichspflanzung machst. Mhm. In dem Fall war es aber aus Gründen, weiß ich nicht mehr, nicht möglich und wir mussten irgendwie irgendjemanden 1.000 Euro überweisen, wahrscheinlich dem Typen, der uns unter der Hand gesagt hat, ja, könnt ihr fällen. Nee, es ist jetzt auch direkt, es wird dann natürlich alles auch wieder in den Flurkarten und so vermerkt, ne, dass da jetzt dieser Baum und so weiter nicht mehr steht.
Ach. Das ist schon krass, was überall so für, also genau, wo ich dann aber auch denke, also ich habe in der Nähe von meinen Eltern mal geguckt, deswegen kam ich auch darauf, dass im Randgebiet ist noch nicht so ganz komplett. Und da habe ich einen Baum gefunden, der laut der Karte 176 Jahre alt sein soll. Wo ich dann auch schon überlegt habe, hat das vor 176 Jahren auch schon jemand katalogisiert, dass dieser Baum dort gepflanzt wurde oder ist das dann geschätzt? Oder machen die da so Kernbohrungen, um zu gucken, wie alt so ein Baum ist?
Wir sägen da unten
also
mal
ich würde
an, es, keiner sieht.
Genau. Ich würde es den Preußen den Preußen auch schon so zutrauen, dass sie gesagt haben, hier kommt ein Baum, ich schreibe das hier in ein Register rein. Mhm. Das passt eigentlich, dass die da durch irgendwelche Aufforstungs- und der Wald und wir und die Bäumchen, das ist ja auch so eine Verbindung, sagt man immer. Möglicherweise ist da mal jemand losgelaufen und hat irgendwann auch mal schon relativ früh gezählt oder so. Oder
hat aufgeschrieben, dass er da einen Baum gepflanzt hat und das hat dann überwintert, so lange in Köpenick im Rathaus.
Ey, man glaubt ja manchmal gar nicht, was alles registriert und gemeldet und katalogisiert und gelistet wird. Also da haben ja manche Menschen solch eine diebische Freude dran.
Ja, ich sag dir. Der Bußgeldkatalog ist auch schon wieder teurer geworden.
Verdammt.
Was da immer katalogisiert wird bei mir.
Haben wir eigentlich Zuschauerpost? Kriegen wir da gar keine mehr?
Haben wir dieses
Nie
Mal nicht.
Wieder?
Nee, nie wieder. Nee, ich habe das jetzt auch ausgestellt. Nein, haben wir einfach dieses Mal
bekommen. Hört man uns überhaupt noch? Sieht man
Hallo?
Uns überhaupt?
Hallo?
Ist noch irgendwer da? Nee, ich mache das ja hier nur, damit ich mal mit euch, ich habe ja sonst niemanden.
Aber die Leute wissen schon, dass wir die Sendung, ja, die lebt ja davon, dass wir als Experten Fragen beantworten müssen oder unser Expertenwissen teilen.
Ja.
Heute haben, was nehmen die Leute heute mit? Dass es in den 50er, 60er Jahren einen Koch gab, der gar kein Koch war im Fernsehen.
Der Toast Hawaii erfunden hat, genau. Ja. Ja, schon mal was. Ich glaube, im Wesentlichen nehmen sie mit, dass wir auch einfach nichts erleben gerade. Dass wir die ganze Zeit über Unsinn reden müssen, der einfach irgendwie uns in den Kopf
kommt. Hätte noch eine Frage an euch. Mhm. Könnt ihr euch noch zufällig daran erinnern, an den ersten Porno, den ihr geguckt habt in eurem Leben?
Ja, kann ich.
Bei mir war es nämlich so, die Geschichte fängt jetzt ein bisschen komisch an, nicht wundern. Ich bin an meiner alten Grundschule vorbeigefahren, neulich mit Rad.
Ja.
Und da ist mir irgendwie die Geschichte eingefallen, wie ich an meinen ersten Porno geraten bin. Und zwar haben wir irgendwann da in der fünften Klasse gewesen sein. Wie weit war ich da? 10, 11? Als gerade halt irgendwie die Mauer gefallen war und die ersten Leute sofort einen Videorekorder hatten, war so irgendwie so das Ziel, erstmal einen Videorekorder zu besitzen, haben mein damaliger Kumpel und ich uns überlegt, weil sein Vater hatte einen Videorekorder und auch entsprechend Filme aufgezeichnet im Fernsehen, dass wir einen Filmabend machen, dafür Kinokarten malen und dann in der Klasse Leute einladen zum Kino sozusagen, Anführungsstrichen. Und also es hat 50 Pfennig Eintritt gekostet. Und wir haben die nackte Kanone, sein Vater hatte die nackte Kanone aufgezeichnet irgendwie im Fernsehen oder als Kauf-VHS oder sowas. Und dann, ich weiß nicht, wir haben da irgendwie 5, 6, 7 Leute wahrscheinlich eingeladen. Da kam dann ein Mädel und 2 andere Kumpels noch. Eine hat zum Beispiel abgesagt, die durfte nicht, weil ihr Vater gesehen hat, dass wir zu einem Film einladen, der die nackte Kanone heißt. Die hat gesagt, nicht so sicher, was das sein soll. Und jedenfalls haben wir dann bei meinem Kumpel zu Hause, er lebte auch irgendwie so ein bisschen wirren Verhältnissen. Da war irgendwie nie jemand zu Hause, so Pippi Langstrumpf-mäßig.
Hatte auch einen Affe und ein Pferd.
Ja, ganz komisch. Haben wir dann halt diesen Film geguckt und dann war der Film irgendwann zu Ende. Wir hatten uns alle da köstlich amüsiert, hatten dann irgendwie eine Mark 50 eingenommen mit unseren Freunden, die drei, die gekommen sind.
Und zu viel Cola getrunken.
Zu viel Cola, zu viel Salzstangen. Das
sind ja 100 Eis.
Und dann kam mein Kumpel auf immer um die Ecke und meinte so, ey, ich zeig euch mal, was mein Vater hier im Schrank hat. Und machte dann halt so ein 80er-Jahre-Porno da rein. Ich hatte noch nie irgendwie Berührung zum Pornofilm gehabt vorher. Und war eigentlich erstmal schockiert. Mhm. Also es waren überall Haare. es waren Riesendinge in Körperöffnungen, die ich so nicht vermutet habe, dass die erstmal so groß sein können, die Dinge. Und also auch wahrscheinlich durch diese Close-Up-Aufnahmen. Und dass das passt. Und also wahrscheinlich war ich auch erst, ich weiß nicht genau, 10, 11, keine Ahnung. Mhm. Und in welcher Reihenfolge die in welchen Körperöffnungen waren und so weiter. Also war halt ein klassischer Porno, ne? Irgendwie so. Und ich war eigentlich schockiert und bin bis heute noch ein bisschen verwundert, dass ich mich jemals an diese Sache an sich, also nicht Pornos, sondern Sexualverkehr, rangetraut habe anschließend noch. Einfach super disgusting irgendwie. Es war nur schlimm und widerlich und ich habe da so Bilder gesehen, die mir ewig nicht aus dem Kopf gegangen sind. Und man saß aber davor und es war so die Faszination des Schrecklichen für mich. Mein Kumpel, der diesen Film da eingelegt hat, der kannte das wahrscheinlich schon, weil er immer die Filme von seinem Vater geguckt hat. Und ich saß da und dachte so, um Gottes Willen, was passiert dort vor meinen Augen? Das war meine Geschichte zu meinem ersten Porno, den ich gesehen habe.
Gott, vor allem das arme Mädel, die war ja bestimmt auch traumatisiert dann,
die,
ne?
Die hat sich auch immer die ganze Zeit die Augen zugehalten und meinte so, Ja, das weiß ich auch noch.
Mama?
Also ich weiß nur, glaube ich, so die ersten Sachen, wo ich genau sowas ansatzweise, aber eher auf Fotos gesehen habe, war ja rotten.com. Hm. Das ging ja auf einmal dann, da war ich aber
krass
schon
eingestiegen, oder?
Da war ich aber auch schon 15.
Ja,
und wo dann so Leute gesagt haben, wie, ey, kennst du diese Webseite? Und da war ja so
eine
der ersten Internet,
die ich gesucht habe, gefühlt.
Ja, das war irgendwie so, da gab es ja nur maggi.de und rotten.com, irgendwie hatte man das so viel.
Also mit ähnlichen Inhalten, überraschenderweise.
Derselbe Betreiber.
Und eBay gab es schon, ja. Aber bis man sich da AOL-mäßig dann einer, egal. Aber ich habe schon ziemlich früh in den 90ern auch schon mitbekommen, was halt im Fernsehprogramm so ab 23.00 Uhr mal so lief. Irgendwie erotische Filme, also wo dann irgendwie viel mehr Leute, also weil Pornos liefen ja nicht im Fernsehen und eher sowas, wo die nicht so auf Körperöffnung fokussiert waren, solche Filme. Das ist mir schon untergekommen. Und dann halt hier sowas wie Schulmädchenreport und Eis am Stiel, das lief ja rauf und runter damals. Sowas habe ich gesehen, aber sonst, Pornos habe ich, glaube ich, das erste Mal sowas, wo ich auch dachte, was ist denn das? Das finde ich ja doof. War dann so erst wirklich in der Pubertät. Und man hat natürlich vorher schon diese ganzen Zeitschriften irgendwie am Kiosk auch schon gesehen mit Kalina.
Stimmt,
und
ja, sind wir auch mal Anfang der 90er, ist man immer an dem Regal besonders langsam vorbeigelaufen. Wo ist denn hier die Bravo?
die haben schon explizite Fotos auch gehabt, fand ich.
Ja. Aber nicht auf der Titelseite, also nicht als, also
nee.
Die expliziten Magazine waren ja dann auch gerne in so Extra-Covern nochmal. Also die waren ja in so einem Plasteumschlag, wo dann quasi vorne noch was geblockt war, wo man nicht alles sah und das hing ja dann irgendwie ganz hinten. Also der erste richtige
Bückware,
genau. der erste richtige Porno, da habe ich mir, glaube ich, sogar aus der Videothek damals geholt. Da war ich irgendwie, dann hatte ich einen Videotheksausweis und wurde dann 18 und konnte dann in die Abteilung hinten links mit dem Vorhang. Und da habe ich ja dann Dinge gesehen, auch also schon auf den Covern, die ich eigentlich nie sehen wollte und habe mir dann einfach mal aus Neugier, aber bis dahin hatte ich auch nur quasi die Bravo-Bildchen und halt Coupé und so, also es war jetzt nicht alles unbekannt, aber so ein expliziter Film, der irgendwie 90 Minuten lang war und halt auch dann, ne, wie Carsten meinte, mit Close-Ups arbeitete und so, das war mir selbst von Rotten.com und ich weiß noch, es gab noch etwas, ich weiß aber nicht, da kriege ich die Timeline nicht mehr so hin, ich glaube, das kann danach gewesen sein, das nannte sich Sublime Directory. Und das war, das waren immer die zwei Seiten, die, als wir dann irgendwie in die Pubertät kamen und Internet anfangen zu hatten, also das wo das Internet dann jeder hatte, da haben wir uns dann immer rumgetrieben und haben dann immer gesagt, hast du Rotten.com schon gesehen? Was da wieder? Ja, gesehen, oh ja. So.
Aber ich habe bei Rotten.com immer bloß die Sachen gesehen, wo irgendwie Leute aus Versehen in den Rotor vom Hubschrauber gekommen sind.
Genau, und das war ja alles sehr gut durchmischt und das hat auch, glaube ich, dazu beigetragen, dass eine ganze Generation von Leuten sehr abstruse Kinks hat.
Sexualfantasien.
Genau.
Das
also durchmischbar.
Jetzt, wo du das so sagst, bin ich echt froh, dass ich nicht schon, also dass ich in dem Alter jetzt wirklich einen richtigen Porno noch nicht gesehen habe. Weil ich glaube, es hätte mich auch zu sehr verstört. So die erotischen oder diese Lustigmach-Filmchen, das war schon genug. Hihihi. Aber mir fällt gerade ein, dass ich relativ früh so den ersten Porno, wo ich bewusst irgendwie mal hingeschaut, weil mir den jemand so gezeigt hat, weil ich bin ja nie jemand, die gesagt hat, oh, ich gehe jetzt mal los und hol mir da einen aus der Videothek. So neugierig war ich da jetzt nicht. Ein schwuler Freund von mir, hat mir einen schwulen Porno gezeigt, weil er den einen irgendwie so süß fand. Das war wirklich der Aufhänger. Wir haben Weihnachten gefeiert und er sagte noch, wir machten uns dann irgendwie alle fertig, wir waren dann mal zu dritt, wir haben eine Zeit lang zusammen Weihnachten gefeiert, ein paar Jahre hintereinander und dann sind wir nach dem Bratenessen und so, sind wir immer noch in so eine Kneipe in Schöneberg gegangen. Und dann sagte der einmal, ich muss euch was zeigen. Ich habe einen neuen Porno. Da ist ein total toller Typ drin, ne? Und dem muss ich euch zeigen. Der hat so einen Riesenschwanz. Also hat er das, glaube ich, wirklich gesagt. So einen Riesenschwanz. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wir so, und da habe ich zum ersten Mal dann so, also bewusst, dass mir jemand halt so gesagt hat, hier, gucke mal ein Porno. Den habe ich hier, den können wir hier legal oder wie auch immer schauen. Und da habe ich auch so gedacht, okay, das ist ja heftig. Aber das war tatsächlich so, das fällt mir jetzt gerade so ein, wo ich dann auch, wo die anderen, also wir waren ja zu dritt und zwei von uns dann auch schnell sagten, du, wir wollen dann jetzt auch mal los, oder? Also, reicht ja jetzt. Aber ist der nicht, der wollte uns wirklich, der wollte mit uns jetzt nicht irgendein erotisches Erlebnis teilen, sondern er wollte nur sagen, den muss ich euch zeigen, der Typen, der ist ja Wahnsinn, das habe ich ja im Leben nicht.
Der Schwanz ist toll.
Das fällt mir da gerade ein. Und die hatten auch so eine Situation mit, in einem Stall mit Stroh und die hatten beide so Latzhosen an und es war auch so ein bisschen Story drumherum. Weiß ich auch noch.
Ein bisschen Story drumherum. Aber ich kann mir, also ja. Wir hatten dann als im, während des Zivildienstes haben wir so mit der Crowd, die ich da irgendwie kennengelernt habe, haben wir so Partys gefeiert, wo wir dann uns ein Wochenende in irgendeinem Haus von Leuten, die, wo halt die Eltern gerade auf dem Tennisturnier waren, haben wir uns mit ein paar Kästen Bier und irgendwie zwei, drei Tüten Gras eingeschlossen und halt ganz vielen Videos, die wir da währenddessen geguckt haben. Und da war dann auch immer ab 2 Uhr nachts oder so, waren die, die noch bei Bewusstsein waren, haben dann irgendwie die Pornoparty gefeiert. Also was, das klingt jetzt so, aber die haben dann einfach zwei Pornos hintereinander geguckt, während sie getrunken und geraucht haben und ich glaube, zu mehr waren sie dann auch nicht in der Lage. Aber das war auch immer so sehr absurd, weil wenn man dann irgendwie nachts aufwachte oder halt selber noch bei Bewusstsein war währenddessen und dann saßen da irgendwie 5 relativ bleiche Gestalten um den Fernseher herum und haben irgendwelche Pornos geguckt. Das war, also rückblickend war das jetzt nicht die cleversten Wochenende.
Mir fällt auch ein, ich hatte ein paar Klassenkameraden, da hatten die Eltern Premiere. Und Premiere hatte damals, glaube ich, schon so ein Erotik-Channel oder hat einer gewissen Uhrzeit zu Pornos.
So,
ne?
Wo man dann immer mit zusammengekniffenen Augen davor saß, um die Verschlüsselung.
Wir, die keine Premiere hatten. Ja.
Genau.
Und die hatten, also da haben ja auch schon in der Grundschule manche Kinder berichtet, was sie da so gesehen haben. Und da habe ich auch gedacht, ui, das ist ja krass, so was da so bei denen bei diesem Premiere da läuft. Ja. So, also ich war ja, das ist ja, nee, das war, bei uns gab's das ja alles nicht.
Das kam ja auch dann einfach quasi abends, ne? Das war jetzt nicht wie heute, musste ja noch irgendwie so Jugendschutzpins oder so vergeben bei diesen ganzen Streamingdiensten, um da irgendwie auch nur ansatzweise mal jemanden in Unterwäsche zu sehen. Aber damals war das ja einfach so, es ist 23 Uhr, wir können jetzt Titten zeigen.
Ja,
so war das, genau.
Gab ja auch nur das Premiere, ne? Den einen Sender.
Ja, genau.
Man sich gefreut hat, dass man kurz vor 8 noch Kalkofe unverschlüsselt gucken konnte oder so.
Eine Stunde lang unverschlüsselt und dann weg. Und
plink, wieder weg.
Und wenn der Praktikant gepennt hat, konnte man noch 2 Minuten von dem Film danach
sehen. Stimmt.
Das waren die schönen Sonntage. Wir hatten ja nichts.
Ja, ich stimmt, da gab es auch ein paar unverschlüsselte Sachen. Ja. Wie bei American Pie, wo der das auch noch verschlüsselt schaut, aber man immer so ein bisschen was sehen kann, weil es
genau.
Ich glaube, so war das schon auch bei uns, dass man irgendwie so, man konnte nicht wirklich was sehen, aber man hatte die Audiospur oder so ein bisschen, wenn man so genug Fantasie
hat
dann musste man, ja, irgendwas passiert da, irgendwas mit Sex machen die da, die Verrückten. Ja, stimmt. Damals. Oh, jetzt habe ich geschrien.
Ja. Ist okay, das ist ja nicht das erste Mal.
Aber tatsächlich war es bei mir dann so, dass ich glaube ich, also ab diesem Erlebnis mit diesem Porno bis zum ersten richtigen Porno war es bei mir dann wahrscheinlich ähnlich, dass ich dann wirklich mal in der Videothek mit einem Kumpel, haben wir uns dann ausgeliehen irgendwie, die hatten ja dann auch mal eine Story noch, die Filme, ne? Ist ja nicht so wie heute, wo du Porno hast.
Die Mühe gegeben haben.
Genau, da waren die am Anfang angezogen und dann war, ich kann mich zwar nicht erinnern, dass ich jemals einen ganzen Film am Stück geguckt habe.
Niemand.
aber da sind wir dann halt auch mal in die Abteilung, haben uns da einen Film ausgeliehen. Ich überlege die ganze Zeit, wie die Darstellerin hieß. Da war halt eine von diesen deutschen Stars.
Ach so, Gina Wild.
Nee, nicht Gina Wild. Ja, die auch, aber da gab es noch eine andere.
Kelly Trump. Jana Bach.
Nee, Kelly Trump.
Kelly Trump, ne?
Ja.
Muss ich mal gleich mal googeln.
Ist eine Deutsche?
Ja. So eine Blonde.
Und die war nämlich in der Bahnhofstraße in Köpenick und da konnte man sich noch ein Autogramm auf einem ihrer Filmplakate dazu holen.
Super.
Haben wir gemacht.
Natürlich.
Ja.
Trump. Aber das auch, das gibt's auch nicht mehr.
Schon 50
ne? So, dass
jetzt.
Stimmt. Aber es sah auch schon damals so. Na egal. Aber es gibt's auch nicht mehr so, dass die quasi, dass so Pornosternchen, sag ich mal, so Mainstream, den Mainstream-Übertritt schaffen, oder?
Na, da warst du ja wohl lange nicht mehr auf der Venus oder auf Instagram.
Das stimmt, das ist richtig, ja. Also, nee, aber ich meine, aber jeder, der, also sagen wir mal, so alt ist wie wir oder vielleicht sogar ein bisschen älter oder noch jünger, so wie Anja, der wird mit dem Namen Gina Wild was anfangen können. Auch wenn er noch nie einen Film von ihr gesehen hat.
Ja. Also weil meinst, sie dann mich halt
auf die gute Seite geschafft haben anschließend.
Nein, nicht unbedingt, also aber das nicht mal, also ja, das trägt natürlich dazu bei, aber gar nicht mal so sehr, aber auch dass es also die wissen, man wusste, dass es jemanden gibt, der Gina Wild mit Künstlernamen heißt und so, Pornos dreht und dass das sozusagen dieser Name irgendwie im Begriff war im Mainstream, ohne dass man notwendigerweise ihre Pornos gesehen haben müsste.
Das stimmt.
Heutzutage, wenn ich auf die Straße gehe, darf man ja sowieso nicht mehr so nah ran und mit den Leuten und sage, hey, sagt dir der Name Aisha Pervers was? Würde wahrscheinlich jeder denken, ja, ist wahrscheinlich eine Pornodarstellerin, einfach vom Namen her, aber so richtig, also wir wüssten wahrscheinlich nicht, wer das ist.
Das stimmt, aber es ist ja, dieser ganze Markt ist ja auch förmlich explodiert irgendwie gefühlt, oder? Ja. Glaube ich. Also früher war das doch alles irgendwie so eine kleinere Welt, oder? Täusche ich mich da? Also klar, durch Internet und so weiter, aber das war
gefühlt,
halt, da gab's gefühlt irgendwie 100 Darstellerinnen? Nee, nicht mal. 50?
Pro
20?
Film?
In den Filmen, die du geguckt, geguckt hast.
Ja, ich habe ja auch relativ schwer mit Rotten.com zu tun gehabt, aber dann brauchte ich mehr.
Ah ja, okay.
Ja, also ich denke auch, dass Pornos waren ja früher auch viel teurer in der Herstellung. Und da gab es halt weniger und als heute. Und jetzt ist es aber schon so, dass es eben auch unter den Amateur-Pornodarstellerinnen immer noch ganz schöne Stars gibt. Oder zumindest sind die relativ schnell so Superstars und dann.
Ja, aber nur in ihrer Szene, oder? Also in ihrer Nische. Oder
aber
kommen da noch welche?
Unter den Leuten, die das gucken.
Ja, genau. Aber wenn du halt, das meine ich ja gerade, also wenn du halt Leute auf der Straße befragst, welche Namen ihnen was sagen, werden wahrscheinlich, selbst wenn sie eben Gina Wild-Filme nicht gesehen haben, wird in, oder weiß nicht, wie hieß sie, so Theresa Orlowski, Beate Uhse oder so, weißt du, die ganzen alten Grand Dames sozusagen der deutschen Porno-History, die Namen kennt man doch. Einfach durch irgendwie Osmose in den Mainstream hinein.
Ja, weil man auch die Werbung im Fernsehen halt auch hatte wahrscheinlich. Gerade Theresa Orlowski und Beate Uhse war ja auch unter den 1990er Nummern.
Ja, das stimmt, okay, das ist richtig. Aber weißt du, also oder
nee,
halt,
also ich glaube, alle wissen, wer Lucy Cat ist zum Beispiel.
Nee, garantiere ich dir,
die
dass
jetzt
das
noch
nicht
Pornos
alle wissen.
Gucken.
Ja, genau, aber ich meine ja gerade die nicht Pornos gucken und dann trotzdem die Namen kennen.
Ach, jetzt check ich's. Ja, stimmt. Ich kannte natürlich Gina Wild auch, ohne zu wissen, dass sie Pornodarstellerin ist. Aber
oder du wusstest,
dass
sie Pornodarstellerin ist, wusstest aber nicht, hast ihre Filme im Zweifel nicht gesehen, das meine ich.
Nee, genau. Aber die Jungs haben einem ja davon erzählt früher.
Und jetzt hast du halt keine Jungs mehr, die dir davon erzählen.
Ja.
Ja, also, genau. Ich fand das bloß irgendwie interessant, dass es irgendwie genau, wahrscheinlich, was Carsten sagt, dass es halt einfach viel zu viel irgendwie dank auch des Internets gibt. Also nicht viel zu viel klingt, als würde ich es bedauern, aber mehr geworden ist, sagen wir mal so.
Ich sehe da gar nicht mehr durch.
Genau. Ich komme hier mit meiner Excel-Tabelle gar nicht mehr hinterher, das alles zu katalogisieren.
Ja, ich bin da auch raus aus dem, ich kenne mich auch gar nicht mehr aus im Pornobereich, muss ich sagen.
Naja gut, muss man sich da auskennen.
Aber früher wusste ich immer, wer die Stars auf der Venus sind und warum die Stars sind und so. Aber das, also nicht, dass ich das irgendwie wollte, das hat irgendwie, glaube ich, meine Arbeit einfach so mit sich gebracht manchmal.
Auf der anderen Seite, aber, wie oft gehst du denn auf die Venus? Also so.
Ja, ich war in meinem Leben 4 oder 5 Mal auf der Venus.
Aus Arbeitsgründen. Ja, genau. Ich meine jetzt aber tatsächlich freiwillig privat.
Nie. Also dafür ist das nichts für mich. Das ist nicht so frauenfreundlich, jedenfalls damals gewesen.
Ich glaube, heute auch nicht so richtig dolle.
Ja, aber jetzt gibt's ja wohl auch eine Erotikhalle für Frauen, habe ich die letzten Jahre habe ich mal gesehen oder gehört. So. Aber da war das schon immer eher so, ja.
Also sag mal so, ich war auch noch nie da und kenne das auch nur aus den Bildern, die man halt in Reportagen etc. so sieht. Und das Publikum, was ich da so gesehen habe, war jetzt nicht unbedingt Leute, mit denen ich viel Zeit verbringen will, sagen wir es mal so.
Absolut, also so traurig
aber
es auch ist.
Aber die haben oftmals große Kameras.
Das stimmt, ja. Also als Kameranerd?
Was sind Sie denn für ein Objektiv?
Also was sind für Objektive, ja.
Also irgendwie.
Also das ist das Schlimmste tatsächlich und da habe ich sehr viel Mitleid mit diesen Männern, überwiegend doch, glaube ich, ausschließlich Männern, wie ich das in Erinnerung habe, wo du dann auch angefangen habe, mich da auch manchmal vor denen irgendwie zu ekeln, weil ich dachte so, in was für einer Welt leben die? Und auch, also es ist bizarr, das zu beobachten, wie die da sich so verhalten, die Messebesucher. Aber es gibt auch so Messebesucher von so Paaren oder so, die da irgendwie neue Fetischklamotten kaufen oder Spielsachen oder so, die dann irgendwie ganz normal sind. Ne? Aber die meisten sind schon die, ja, es war dann schon immer so ein bisschen klischee-erfüllend alles, ja.
Ich meine, das ist ja auch das Image, was die Szene so ein bisschen pflegt. Ist ja nicht so, dass es irgendwie von ungefähr kommt. Aber man muss das ja nicht, man muss ja die Nähe nicht suchen, sag ich mal so.
Nee, bringt auch nichts.
Bringt auch nichts. Ist das denn so? Weil ich dachte, es ist nicht so schön, wie es aussieht. Aber ist denn, ich hatte jetzt, also mal irgendwie aus dieser schlüpfrigen Ecke wegzukommen, es gibt ja aber so auch so Comic-Cons, ne? Also wo quasi die das Gleiche nur für Comic-Fans, also Messen.
Eine Messe halt, ja.
Eine Messe halt, genau. Und oder Grüne Woche. Nee, aber Comic, also so Comic-Cons hat mich zum Beispiel, obwohl ich ja theoretisch auch so ein bisschen in dieser Welt zu Hause bin und Interesse an diesen ganzen Themen habe, hat mich das nie gereizt, weil es eben immer so, ich weiß nicht, das sind halt einfach Hallen voller Stände, wo du dann im Endeffekt auch nur was kaufen kannst und für Autogramme, was ich sowieso immer, also ich habe den Reiz von Autogrammen noch nie verstanden, aber wenn, selbst wenn ich jemand wäre, der irgendwie Autogrammjäger wäre, sich dann quasi in eine lange Schlange stellen und dann nochmal dafür bezahlen zu müssen, wo ich ja schon den Eintritt für die Messe bezahlt habe, ein Autogramm von jemandem zu bekommen, ich weiß nicht, irgendwie ist das alles so, ich habe immer so diese romantische Vorstellung von den Dingen, die ich mag. Und die wird dann immer sehr schnell zerstört, wenn ich mitkriege, was ich natürlich weiß, aber wenn mir so präsentiert wird, dass das alles nur existiert, um Geld zu verdienen. Also könnt ihr das nachvollziehen? Dass ich einfach, wenn ich irgendwie so was sehe, dass natürlich alle diese Popkultur oder so, die ich gut finde, ist natürlich auf der anderen Seite, ist es immer die Arbeit von jemandem, der ja damit Geld verdienen will. Und ich möchte aber als jemand, der das konsumiert, möglichst in der Illusion leben, dass das alles sehr altruistisch passiert und ich einfach nur Spaß dran haben kann.
Na, also da möchte ich jetzt mal was zu sagen.
Ich bitte drum, dafür sind wir ja hier.
Also, Achtung. Naja, also natürlich ist es.
Warte mal kurz, ich
so
muss mal kurz hier von der Seifenbox runter, dass du rauf kannst.
Also natürlich ist eine Messe dafür da, um die Produkte, denen man im Idealfall Geld verdienen will, auszustellen und zu sagen, guck mal, mein Produkt ist besonders toll.
Das ist erstmal der Grundgedanke einer Messe, ne?
Bitte kauft es.
Genau.
Und ja. Ich finde zum Beispiel das Schöne an, weil du jetzt das Beispiel Comic-Con zum Beispiel gesagt hast, an genau dieser Art von Messen, und ich war noch nie auf einer Comic-Con, aber es gibt ja sowas wie die Gamescom und da kenne ich mich mittlerweile sehr gut aus. Ja. Und die ist ganz klar danach ausgelegt, die ist wahnsinnig wichtig, die Messe, für alle Publisher, für den Standort Köln, für die Köln-Messe, weil da richtig viel Geld umgesetzt wird, businessmäßig. Ja. Aber gerade die Gamescom hat auch und das ist, warum du eigentlich sagen solltest, ey, das interessiert mich, meine Popkulturthemen auch auf einer Comic-Con oder. Die solltest du besuchen, weil zum Beispiel die Spiel in Essen ist auch so eine sehr große Messe, wo halt viel so Tabletop oder überhaupt Brettspiele und so gemacht werden, ausgestellt werden, weil es auch ein Community-Treffen ist immer. Also diese Messen werden gerade von den Leuten, die das besonders, die meinetwegen die Comics lieben, halt so krass besucht, weil die auch immer Bock haben, sich zu treffen, weil die sich oft ja, und das weißt du ja eigentlich, weil die sich ja oft vielleicht nur im virtuellen Raum kennenlernen oder kennengelernt haben oder was auch immer. Und für die ist es dann wie eine Klassenfahrt. Und das finde ich ziemlich cool. Es gibt neben dem ganzen kommerziell konsumorientierten Ausgebegeld, gibt es halt für ganz viele Messeteilnehmer, und vielleicht ist es auch auf der Venus so, und ich weiß, dass es auf der Grünen Woche und selbst auf jeder Bootsmesse so ist, oder auf der Buchmesse, weil da kommen halt die Leute zusammen, die Nerds auf ihrem Thema da in ihrem Gebiet sind und treffen sich und haben noch Spaß am Nachmittag und am Abend und treffen sich noch hier. Und auf einer Comic-Con ist ja meistens sogar so, dass sie dann auch noch wahnsinnig viele Kostüme haben und Cosplay-Zeug machen. Und das ist für die viel, viel mehr als nur irgendeine Messe besuchen und Geld ausgeben und irgendwo anstellen und zocken. Das gibt's natürlich auch. Und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich cool. Allerdings ist es total traurig, jetzt darüber zu reden, weil das dieses Jahr
also nicht stattfinden wird.
Genau. Ja, und ich glaube, deswegen sind Messen auch noch romantisch. Also aus dem Blickwinkel betrachtet, haben die auch noch viel mehr Bedeutung für für Leute, die da hingehen.
Also auf jeden Fall, das ist ja auch der soziale Aspekt da dran und das ist genau das, was du meinst, ist ja auch vollkommen richtig. Ich mag halt nicht, wenn mir, also unabhängig von Messen grundsätzlich nicht, wenn mir offensiv was verkauft wird. Also weißt du, ich kann es nicht leiden, wenn im Geschäft der Verkäufer auf mich zugesprintet kommt, kann ich Ihnen helfen? Oder so, weißt du, ich will mich einfach selber umgucken, informieren und bla. Und das ist halt, das gleiche Prinzip stört mich dann auch an Messen, weil es einfach so offensichtlich ist. Ich weiß, dass es dafür da ist und es ist mir auch komplett bewusst, dass ich da komplett falsche Ansprüche an dieses Treffen stelle sozusagen. Und das ist auch mein Problem und nicht das Problem der Messe, dass ich quasi, ich war ja schon ewig in jungen Jahren immer jedes Jahr auf der IFA zum Beispiel, ne? Also hier die Nähe. Dann Cebit und so und Grüne Woche und all diese, der ganze Kram. Ich glaube, das würde mir, glaube ich, nur Spaß machen oder hat mir immer nur Spaß gemacht, wenn ich selber dort mitgearbeitet habe. Also ich habe einmal von der Uni auf der IFA was mit ausgestellt. Das war total cool, weil einfach, das hat viel mehr Spaß gemacht, auf der anderen Seite zu sein sozusagen. Dann habe ich ja ein paar Mal auf der Grünen Woche gearbeitet, vom Fernsehen aus, ORB damals und so. Und das war einfach alles cool. Aber als Besucher habe ich mich immer irgendwie unwohl gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich hier nur als Geldgeber da bin, was ja auch so ist, aber was halt immer irgendwie, es war halt immer so offensiv, hier ist der neueste Scheiß, den du kaufen kannst und bitte gib uns dein Geld. Das war alles so nicht so sozial, weiß nicht, kann ich es nicht beschreiben. Also genau, wenn ich da Leute habe, mit denen ich mich treffe und denen ich dann da so lang gehen kann, das ist ja auch immer, das ist immer ganz cool, aber jetzt nicht wegen der Sache an sich. Also ich brauche die Messe nicht. Ne? Also wenn die Leute machen Spaß und mit denen ist man gerne zusammen, aber die Messe ist immer das Schlechteste dabei gewesen.
Ich finde das ja eigentlich so, dass man da immer so, man hat als erstes relativ exklusiv, oder man hat das Gefühl, man hat mit als erstes, kriegt man jetzt den neuen 4K-Fernseher zum Beispiel ausgestellt, den siehst du erstmal ja nur auf der IFA. Oder man kriegt irgendwie, was ich an der Grünen Woche, jemand, der wie ich ein Genussmensch ist und sehr gerne wahnsinnig viel isst, kriegst du da halt wirklich, also gerade Anfang der 90er, als wir noch aus dem Wir hatten ja nichts Land kamen, war das natürlich Hammer, ja. Dann auf einmal dort so viel exotische Sachen probieren zu können. Also auch
überall gibt's
Gewürze und und es gab damals wahnsinnig viel Häppchen. Ja. Und da wurde nicht hier, gib mir Geld, sondern man hat einfach sogar eher, man ist ja früher sogar da hingegangen, weil man immer wahnsinnig für Sachen geschenkt bekommen hat. Und jetzt gibt's ja, glaube ich, nur noch Prospekte oder so. Aber das war ja eher so dieses, ich fand das immer irre, was man da alles entdecken konnte und was man alles schon mal sehen konnte, wo man wusste, das ist dann, kommt erst ein paar Wochen später auf den Markt oder so bei der IFA jetzt im Speziellen. Und dass man da wirklich zum Kaufen animiert wurde, hatte ich irgendwie nie so das Gefühl, ehrlich gesagt. Aber da muss man offensichtlich für gemacht sein, ja. Ich weiß nicht, wie das bei den Ingenieursmessen ist, auf denen sich Carsten immer schreibt, aber.
Auch hier ein neuer Traps.
Bitte. Ja, in diesen Fachmessen ist es halt auch so, ne? Das sind halt Nerds, wie bei so einer Comic-Con wahrscheinlich genauso, bloß dass wir nicht verkleidet sind, dann. Aber selten.
Oder anders.
Oder erst abends.
Das ist ja auch,
du gehst da halt auch natürlich von Stand zu Stand und jeder versucht irgendwie seine neuesten Innovationen und Techniken da vorzustellen, irgendwie aus der Heizungs- oder Kältetechnik, was weiß ich. Und da geht's mir so ähnlich wie Robert. Sprich mich nicht an, ich will es mir erstmal angucken, ihr habt hier ein schönes Modell aufgebaut, aber quatsch mich doch nicht gleich voll, weil wenn du mich jetzt schon voll quatschst, dann weiß ich das spätestens beim nächsten Stand, der mich genauso lange mal voll quatscht. Und ich bin halt so, ich gehe auch gerne erstmal eine Runde rüber, wenn die Messe nicht zu groß ist, guck mir alles an und gehe dann gezielt irgendwo nochmal an, lass mich da beraten, wenn es jetzt wirklich so eine Fachmesse ist, die für meinen Beruf irgendwie wichtig ist. Und wenn man aber schon irgendwie über den dritten Stand nicht hinausgekommen ist, weil die Leute einem alles erzählen wollen, was man nicht hören will, dann ist das irgendwie schon wieder so ein anstrengendes Unterfangen für mich.
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir Menschen nicht so mögen.
Ja, das kann sein. Aber zum Beispiel sind wir früher auch gerne auf die IFA gerannt, aber eben auch, weil es ja kostenlos mal einen Kugelschreiber gab oder so. Und irgendwann hat sich es aber auch dann so überrannt, dass diese Innovationen irgendwie gar nicht mehr, entweder gab es gar keine neuen Innovationen, es war früher bloß alle 2 oder sogar 4 Jahre, nee, alle 2 Jahre.
Alle 2, glaube ich, ja.
Dann war es irgendwann jährlich und irgendwie war dann halt der HD-Fernseher nur noch größer und hatte noch mehr Auflösung. Oder es gab endlich den Backofen mit WLAN, wo mein Vater dann irgendwie feuchte Augen gekriegt hat. Aber es wurde halt auch irgendwie nicht mehr interessant oder interessanter. Ich weiß nicht, gibt es denn die IFA jetzt noch als solche?
Ja, wüsste ich jetzt nicht mehr. Dieses Jahr glaube ich nicht. Aber
ja, gut.
Aber ja, gibt es noch.
Okay.
Ja. Letztes Jahr war die.
Ist auch noch für den 3. September bis 5. September dieses Jahr geplant. Ich weiß nicht, ob es schon offiziell abgesagt ist, aber wird wahrscheinlich schwierig generell. Oder sie wird jetzt auch als über Videomesse. Zoom einfach. Ja. IFA über Zoom. Oh Gott. Kann man sich dann über Zoom zuquatschen lassen?
Oh nee, fangen
wir
nicht wieder mit dem Thema an.
Nein.
Ich finde das auch.
Aber was meint ihr denn, was, um nochmal den Bogen zur Venus zurückzubekommen? Ich glaube ja, meine Theorie ist ja, dass entgegen der Sache, also dem Ausstellungsthema sozusagen, dass die Venus nicht die Messe ist, wo am meisten gefickt wird.
Nee, das dürfen die ja auch nur in einem Bereich dort.
Nee, ich meine auch unter den Ausstellern. Also so, weißt du, abends, wenn die Gäste weg sind.
Nee, genau, das glaube ich auch nicht. Das darf hier. Ich glaube, die Buchmesse ist da
ja,
ganz
vorne. Ja, das war auch da. Mein erster Gedanke. Krass, oder? Ich habe auch überlegt, ja, Buchmesse. Das klingt Buchmesse und vielleicht so ITB, so Internationale Tourismusbörse. Weißt du, ja, wenn man sich jahrelang nicht gesehen hat und dann einmal pro Jahr in der Messe zusammenkommt.
Ja, Grüne Woche ist bestimmt, obwohl das wüsstest du wahrscheinlich, aber.
Also, ich war nicht betroffen, sagen wir mal so. Ich war auch bloß,
also da
ich war bloß Kabelhilfe beim Fernsehsender, der darüber berichtet hat. Ich war nicht
nur gehofft.
Messe selber. Ja, genau.
Was ist los? Ich dachte, ihr wird gefickt.
Muss dann wieder ins Artemis rüber.
Ja, stimmt. Das ist auch, deswegen ist das Artemis ja auch da
ja,
am Standort, ne?
Ja, deshalb kommt er nicht ungefähr.
Ja, das stimmt. Ja, also ich kann mir aber so generell, wenn man jetzt Deutschland, also Messe Deutschland anschaut, dann glaube ich schon, dass es eher so eine Riesenmesse ist wie die Buchmesse in Frankfurt oder Leipzig, ist wurscht, aber so an sich so da die ich höre da immer so viel von den Partys, die da so gefeiert.
Ja, ne? Und dann sind das ja auch alles so Künstlertypen im Zweifel.
Ja. Ja, ja, die trinken dann halbe Weißweinschorle und dann da wird prickelt und knistert da.
Da wird die erste Margarita schon eingeschmissen, wenn die letzten Gäste noch nicht ganz raus sind. Genau. Und dann geht's
da
los.
Müsste man auch mal schauen, wie das Messegelände da eigentlich ist. Das weiß ich jetzt auch gerade nicht. Wo
sie haben so ein Darkroom noch im Messegelände?
Wo man es am ehesten sich mal zurückziehen kann oder so. Weiß nicht. Ja.
So,
aber ich glaube auch.
Da ist doch gleich der Zopf.
Möglicherweise.
Meinst du, da kann man mal schön auf Toilette gehen, oder wie?
Der zentrale Omnibusbahnhof, da kann man bestimmt ein schönes Eckchen finden.
Für die romantischen Stunden.
So, der wird da gerade
meine Lieblingskategorie bei Pornhub.
Zopp. Pornhub /Zopp.
Ja. Naja.
So, ich habe jetzt totale Lust auf Jägerschnitzel.
Genau.
Jägerschnitzel und dann auf eine Messe.
Ja. Schön auf Venus.
Auf Venus. Ja. Ja, klar, dann machen wir uns jetzt alle ein schönes Schnitzelchen.
Ich
ist ja auch schon wieder spät.
Zu Hause.
Hast du
ich kann dir eine vegetarische rüberschicken.
Mm, schön. Und dann mache ich währenddessen die dünne Tomatensauce. Am schönsten finde ich ja, dass Carsten, du warst, ne, der heute, bevor wir aufgenommen haben, mit dem Satz eingeleitet hat. Heute aber nicht mehr 2 Stunden.
Ja, und wie viel haben wir?
Also, ja. Fast, ne? Mit dem bisschen, was ich dank technischer Probleme noch rausschneiden muss, wären wir wahrscheinlich so knapp bei 2 Stunden dann.
Okay.
Ja, gut, dann aber jetzt tschüss. Und dann brauchen wir auch
tschüss,
mal ein bisschen Zuschauerpost.
Genau, schreibt uns mal.
Ja. Schreibt mal an uns Dinge und Fragen.
Oder ruft mal an. Dieser Anrufbeantworter ist schon total verstaubt.
Stimmt, der steht hier noch so. Auch wieder was.
Kassette ist voll.
Da werde ich mich dank des Minimalismus auch bald von trennen wahrscheinlich wieder.
Ja, schön wart gewesen.
Schön wart.
Ciao.
Tschüss Anja.
Tschüss Anja, tschüss Carsten.
Tschüss Robert.
Ciao.
Tschüss.
ist verlaufen. Der Toast ist fertig. Schnell den Tisch gedeckt. Ich hab Hunger. Schmeckt gut, der Toast. Ich will noch einen.